Hallo und herzlich willkommen zur 256. Ausgabe des Area Gamescast. Heute ist Freitag, der 7. November 2014 und ich begrüße euch am Mikrofon zusammen mit den beiden Co-Piloten Johannes Krohn.
Hier.
Und Saskia Tudidum Tudidai.
Hallo.
Ich hoffe, ja, sie hat einfach gerade eben hier gesagt.
Ah, ja. Ich habe Hallo Saskia gesagt. Hier.
Ach so, wir haben heute.
Das lag an Skype, das hast du noch nicht gehört. Die User haben es gehört.
Okay.
Wir haben heute haufenweise technische Probleme, die nur an unseren Stimmen liegen.
Ja.
Wir haben, wie gesagt, ganz verzerrte Stimmen.
Falls heute Diskussionen irgendwie so ins Nichts
laufen. Das hat nichts mit Skype zu tun.
Irgendwas ist mit Skype heute nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, wer wieder heimlich noch irgendwas saugt im Hintergrund oder so. Vermutlich seine.
Es ist einfach wieder ziemlich overskyped hier.
My Börse SZ konnten schnell noch löschen, bevor irgendwie die Polizei vor der Tür steht. So, cool, ja.
Mach nicht immer so eine Referenzen für gebildete Menschen. Das ist irgendwie, was soll das?
Also lange,
ich hab das nie verstanden, weißt du?
Solange
mich jetzt ausgeschlossen.
Solange My Gully noch nicht geschlossen ist, ist alles gut. So.
Ist das der Kosename für MySpace?
Nee. Es gab jetzt vor kurzem ganz große Razzien bei den Betreibern von Kino TOX, irgendwie dieser Nachfolger. Und in dem Zuge auch die Seite so mybörse.sz und so. Und da wurde auch immer MyGulli genannt, aber anscheinend hat das noch nicht so richtig bei MyGulli bis jetzt gewirkt. Und ganz viele User dieser Foren kriegen jetzt so ein bisschen Muffensausen, weil sie Angst haben, dass jetzt auch die Downloader für den ganzen Saugkonsum vielleicht haftbar gemacht werden von den ganzen urheberrechtlich geschützten Sachen, die sie sich da illegal auf die Platte ziehen. Aber wie so oft besteht wohl kein Grund zur Panik, denn die
vielleicht
großen Verfahren
auch einfach mal kaufen.
Ja, genau. Vielleicht auch einfach mal nicht illegal sein. Ja?
Ihr wollt eh mehr konsumieren, als ihr konsumieren könnt.
Also, das ist wohl richtig.
Da haben wir immer gar nicht die Zeit. Und ich muss sagen, Netflix ist echt Gold wert.
Ja.
Also es ist einfach geiler Scheiß, wie viel ich das nutze, ja, im Vergleich zu Love-Filmen oder so. Und neulich habe ich so gedacht, ich wollte schon immer mal Big Bang Theory sehen. So. Ja. Wäre schön, wenn das demnächst auf Netflix auftaucht. Nächsten Tag war das auf Netflix, das war aber so gut.
Also, die hören nämlich auch, was du sagst.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Das wiederum müsste einem eigentlich Sorgen machen, aber vielleicht.
Alle, die noch nicht drüber gestolpert sind, auch unbedingt, wer zu Hause Netflix hat und so. Video Game The Movie ist auch auf Netflix und ist ein sehr hübscher Dokumentarfilm über die Geschichte der Videospiele und ist auch schön deutsch synchronisiert. Wer ein bisschen Angst hat vor der englischen Sprachbarriere, der bekommt dann eine ganz hübsch lokalisierte Doku-Reihe über Videospiele.
Ich habe den Film ja auch gesehen.
Ja.
Er ist nett. Mhm. Aber ich muss sagen, die deutsche Synchro nervt ein bisschen, weil die wirkt dann wirklich tatsächlich, als wenn das so ein Studentenfilm wäre und auch irgendwelche Studenten das eingesprochen haben.
Ja, das
ist unbedingt total nervig und scheiße, aber man kann auch locker ins Original schalten und die Untertitel dazu schalten, also Netflix, mit Ausrufezeichen sage ich jetzt. Ja, war ganz nett, war so eine gute Dokumentation ist ja immer doch ein bisschen schwierig zu machen, ne? Es fehlte so ein bisschen an Struktur und es war irgendwie doch eher so ein Videospiel-Fanfilm.
Ja, genau.
Also er hat viele kontroverse Themen dann doch einseitig behandelt. Er hat auch zu viel behandeln wollen in seinen 2 Stunden. Man muss sagen, das wäre jetzt trotzdem noch nicht so der Dokumentarfilm, den ich meiner Mutter zeigen würde, damit sie was über Videospiele lernen, damit sie irgendwie dann so ein Verständnis dafür mal gewinnt.
Ach so.
So, weil vieles von dem, glaube ich, kapierst du nur, wenn du sowieso schon in dieser Materie steckst.
Ich fand den halt nur sehr hübsch produziert, weißt du, mit
hübscher
Musik
und
diese ganzen grafischen Elemente, die er da so macht, so Statistiken, Zeitlinien und sowas. Das
der wirkt keineswegs billig, aber auch ja halt so ein bisschen einseitig, ein bisschen oberflächlich. Aber ist mal ganz nett, um sich halt so auch ein bisschen vielleicht mit der Szene wieder verbunden zu fühlen.
Ja,
also es ist doch eher ein Film von Videospielern für Videospieler.
Ja, das stimmt. Und ich mag immer das, wenn Will Wheaton auftritt, der nette.
Das war übrigens so geil, ja.
Wesley Crusher,
ja. Ja, ich hatte den ja gar nicht mehr auf dem Schirm seit der Serie damals. Und ich dachte, ich wusste auch gar nicht, wie der heißt. Und ich dachte einfach in der Dokumentation nur, ey, das ist ein charismatischer Typ. Und danach, ich habe das mit einem Kumpel geguckt, der hat mir erst erzählt, dass das dieser Will Wheaton ist, der Wesley Crusher.
Ja.
Hat sich echt gemacht. Also früher denkst du so voll der Weichei-Bubi so, aber ist halt irgendwie, der hat halt eine coole Ausstrahlung so.
Ja, genau. Der ist ja auch oft, ganz oft auf Comic-Cons und so. Der ist ja wirklich ein ganz sympathischer Kerl.
Ja, und spielt wohl auch bei Big Bang Theory tatsächlich ein paar Folgen lang immer
sich selber, genau.
Also, guter Mann. Also und von daher so, das ist schon ein unterhaltsamer Film. Also, aber ist noch Handlungsbedarf in der Hinsicht.
Und Cliffy B. hat irgendwie abgenommen. Irgendwie sah der anders aus als sonst. Weiß ich nicht.
Ja. Von wann ist denn der Film?
Der ist genau? In diesem Jahr.
Ach so, okay.
Der ist ja, sehr aktuell.
Cliffy B. und Dave Perry, auch Executive Producer.
Mhm.
Von daher, die tauchen auch verhältnismäßig oft dann auf.
Ja.
Aber ist schon okay. Also selbst Cliffy B. verzapft nicht nur Scheiße in dem Film.
Ja.
Wo das ja sonst so sein Metier ist.
Mittlerweile schon, ja. So. Ja, Star Wars Episode 7 hat einen Untertitel. Mensch, wa?
The Force Awakens.
Ja, jetzt kommt sie nämlich hier, unsere Star Wars-Expertin, ja?
The Force Awakened.
The Force Awakens.
Ja. Awakens mit genau. S, ja.
Das wird ein geiler deutscher Untertitel. Die Macht erwacht. Das reimt sich sogar.
Also, ja, hervorragend.
Das ist doch mal dankbar. Also so im Gegensatz zu so The Phantom Menace. So die dunkle Bedrohung, wo man wieder nicht genau wusste, wie man das halbwegs sinnvoll übersetzen soll.
Die Phantombedrohung wäre eigentlich auch geil gewesen.
Ja, bei Menace ist ja auch eher so das Ärgernis. So, weißt du, so wie Dennis the Menace oder so. Also.
Ich hatte Menace eigentlich schon immer mit Bedrohung übersetzt.
Ja. Ja, ein komisches Wort.
Tree ja. Auch Bedrohung, ne? Naja. Ja, The Force Awakens, der wunderbarer Untertitel aus der Titelretorte. Also ist jetzt. Aber ist okay.
Was hättest du lieber? Voll,
besser als Attack of the Clones.
Ich meine, der ist aber ein Nachfolger zu Episode 6.
Ja, genau, zu der Rückkehr der Jedi-Ritter.
Deswegen ist ja irgendwie merkwürdig wieder. Also,
ja, kann eigentlich viel bedeuten. So, gerade wenn du so bedenkst, dass die Jedi halt, also auch zum Zeitpunkt von Episode 6 halt ja fast weg vom Fenster waren.
Genau. Hm.
So, und
ja,
Sith gab es ja offensichtlich auch nicht so viele.
Und sie werden ja auch wieder bestimmt in die Richtung gehen, dass Luke und Leia ja quasi den Jedi-Tempel wieder betreiben und neue Jedis ausrüsten und auslehren und unterrichten. Und dass sozusagen wieder die Jedis wieder zurückkommen und deswegen so, dass die Macht quasi wieder...
Ja, vielleicht denken sie sich auch noch mehr zu dieser Macht aus. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, für die ein spitzenmäßiger Grund, um 5000 Leute wieder mit Laserschwertern antreten zu lassen.
Ja, genau. Man weiß
ja total inflationiert werden.
Man möge an Episode 4 denken, wo ja auch Darth Vader in dieser Konferenz mit den imperialen Offizieren da kurz seine Machttricks demonstriert, indem er da wieder den Würgegriff macht. Und da heißt es ja dann auch so, ja, hier benutzen sie hier nicht wieder diese antiquierte Technik der Macht und so. Also die Macht scheint ja in dem Universum von den alten Filmen ja auch schon gar keine Rolle mehr zu spielen. Im Gegensatz zu der inflationär häufigen Verwendung in Episode 1, 2, 3, ja? Wo irgendwie jeder nur noch so...
Ja, das war auch noch so geil an den alten Filmen.
Sind nicht die Druiden, die du suchst.
Das war noch so mystisch war irgendwie und das nicht jeder konnte. Ja, aber ich habe gerade schon wieder gemerkt, dass ich wieder hart am Lästern bin. Deswegen starten wir immer so gerne jetzt neuerdings mit guten News.
Ja, eben. Ich habe noch eine gute News für dich, die vor allem dich hoffentlich in deinem Redeschreibung
jetzt weiterhin mit Roboter
einschränken wird. Ne? Wir hatten ja bisher nur vermutet oder gemunkelt oder geträumt, dass es eine Mass Effect Trilogy geben wird. Für die neuen Konsolen.
Mhm.
Mittlerweile kann man sagen, ist das ziemlich mit Sicherheit zu sagen, weil der BioWare-Chef einer der BioWare-Chefs, Aaron Flynn, sogar schon...
Aaron Flynn? Der Stummfilmstar?
Aaron
Flynn. Ach, meinst du den Twitter-Post von dem?
Nee, ja, den Twitter-Post und er hat halt auch im NeoGAF-Forum eine Umfrage gestartet, was die Leute gerne bei einer Mass Effect Trilogy, was da so wichtig wäre.
Dass das technisch sauber läuft, oh Gott.
Genau, das war, er hat zu verschiedenen Punkten so Stellung genommen, zum Beispiel eben 1080p, 60 für alle Spiele, nahtloser Übergang aller drei Teile inklusive der DLCs, also dass man da keine Spielstände importieren oder exportieren muss, sondern dass quasi die Geschichte in einem Stück erzählt wird. Und zu all diesen Punkten hat er gesagt, ja, haben wir eigentlich auch so auf dem Radar, finden wir auch gut. Dann gab es noch Leute, die gesagt haben, wir hätten aber auch gerne die Mass Effect 3 Steuerung in Mass Effect 1 und da hat er dann gesagt, das ist wohl zu aufwendig und zu kompliziert, die Steuerung wird wohl bei jedem Titel so bleiben, wie sie bisher war. Und das war aber alles schon so derart konkret und schon so mit Ja und Nein und so, dass ich wirklich davon ausgehe, so etwas wird noch kommen. Das scheint gerade in Arbeit zu sein.
Das ist einerseits total geil.
Mhm.
Andererseits habe ich ja nur gerade den ersten Teil auf der PlayStation 3 durchgespielt.
Tja.
Und habe dafür insgesamt mit meinem Spielstand Wrecked und dann Neustart über 130 Stunden gebraucht, um dieses Spiel einmal durchzuspielen.
Ja.
Aber es war es wert. Einfach ein fettes Finale.
Ja, bei den meisten anderen Menschen, also ich nenne sie jetzt mal normale Menschen, dürfte ja das Mass Effect-Erlebnis schon ein paar Jahre her sein. Und ich glaube, die würden das vor Mass Effect 4 vielleicht nochmal auffrischen.
Also es wäre auf jeden Fall der Hammer, weil ich mir auch jetzt noch denke, dass ich das vielleicht auch irgendwann nochmal durchspielen werde. Also die Reihe ist mir jetzt schon so wichtig geworden, dass ich das auch niemals verkaufen würde. Glaube ich. Und
Niemals.
Ja. Nee, weil ich reduziere ja gerade meine ganze Sammlung irgendwie. Es wird alles irgendwie ausverkauft. Ich habe jetzt hier noch irgendwie so ein paar drin, eine Handvoll Spiele. Also. Ja.
Du wohnst bald wie Gandhi, so auf so einer Matte mit irgendwie einer Kerze und ein
das
Stück
nicht.
Brot.
Aber weniger Videospiele im Regal, die man sowieso nicht noch ein zweites Mal durchspielt, bedeutet mehr Platz für DVDs, die man immer wieder mal
holt. Das ist wohl wahr. Wobei auch das manchmal nicht stimmt.
Ja, das stimmt. Ja. Also THX 1138 habe ich einmal geguckt.
Ja,
das
ich auch.
Und dann verschenkt. Ja. Weil es die eh keiner abkauft. Mhm. Oh Mann, ist das eine Scheiße, irgendwie FSK 18 Titel zu verkaufen.
Schwierig. Jetzt,
also im Internet wird das ja so gut wie gar nichts. Da stellen sich ja alle irgendwie ganz schön quer. Und jetzt muss ich wieder zu GameSpot gehen, ja? Und ich habe hier auch noch so fette Editionen, wie die von Tomb Raider oder so. Ich kriege doch wieder dann irgendwie so 10 Euro für.
Vermutlich, aber was vielleicht noch ab und zu funktioniert, ist halt der Area Bazaar, nicht wahr? Den gibt's ja immer noch. Mhm. Und Spielegrotte.
Aber das wird dann immer ganz
gut. Da kannst du ja auch selber Spiele verkaufen. Oder wenn du irgendwie ganz wenig Geld haben möchtest, aber eine schnelle Abwicklung, ist halt Rebuy immer ganz empfehlenswert. Wobei das wirklich meistens so so ein Zehner höchstens meistens ist. Also für ältere Spiele und so, wenn du jetzt den Call of Duty verkaufen willst heute, dann kriegst du dafür irgendwie 35 Euro oder 33 Euro.
Ja. Mhm. Ja, so ist das ja bei GameStop. Das ist GameStop sicherlich auch. Habe ich vorher GameSpot gesagt?
Das ja, hast du, immer. Ja. Aber wie gesagt, dazu müsste man dir auch zuhören und um das dann wirklich störend zu empfinden, dass du halt immer diese vielen Fehler machst, ja.
Das ist eigentlich praktisch, also, ne? So, wenn dann keiner zuhört, merkt doch keiner, dass man eigentlich so der zweite Hitler ist.
Ja. Ja, jetzt kommen wir mal zu euch beiden, zum Curling-Blog, weil nachdem ich meine beiden wichtigsten News jetzt schon verballert habe, mit quasi der Bestätigung einer Mass Effect HD Collection und The Force Awakening, ich meine, es gibt noch ein paar andere News, war für euch vermutlich ja wieder das Nintendo Direct, oder wie ihr es nennt, der Nintendo Erect, ja?
Ja.
Ja, dann also, schieß los, Leute.
Ich nenne es eigentlich immer Nintendo Ejakulations-Broadcasting Show. Fang mal an, Saskia.
Ich hoffe, dass ihr mich jetzt durchgehend hört.
Ich hoffe nicht.
Ja, jedenfalls, was gab's? Auf jeden Fall natürlich die extremste Überraschung, Majora's Mask.
Was für eine Nicht-Überraschung.
Ja, das wollte ich aber auch gerade sagen.
Klar, es ist keine so Überraschung gewesen, aber es war halt einfach so geil irgendwie, dass am Anfang dieser Trailer gezeigt wurde und man endlich wusste, geil, jetzt endlich steht's fest, dass es kommt. Vor allem für mich, weil ich habe das Spiel ja nicht gespielt damals und deswegen bin ich umso gespannter drauf.
Ja, geht mir ähnlich.
Vor allem, weil Ocarina of Time halt auch schon so geil war auf dem 3DS. Mhm. Also da freue ich mich echt riesig drauf. Und dann halt eben natürlich, was halt alles gezeigt wurde, kannte man jetzt zwar eigentlich schon.
Ja, zum Beispiel Duck Hunt.
Ja.
Aber es ist ein Hund.
Viele Spieler erinnern sich
das. Mit einem Hund spielen, das ist so pushig.
Mich hat's auf ihn, ja, ihr...
Gibt's tollere Tiere als Hunde? Entschuldigung mal.
Hallo? Das Bizarre ist immer...
Ich höre euch nicht mehr.
Ich verliere den Kontakt zu euch und dann wird... ganz schnell vorgespult, was ihr gesagt habt. Das hört sich total merkwürdig an.
Du bist ja, also bei mir ist einfach nur der Ton weg. Ich krieg gar nicht mehr diese schnelle Zusammenfassung wie du.
Schnelle diese Salarianer-Zusammenfassung, ne?
Das ist wie damals bei, wie war das nicht? Herzblatt. Und jetzt eine schnelle Zusammenfassung von Susi. Hat wieder keiner geguckt.
Hast du immer viel geguckt, ne? Weil du dann geträumt hast, dass du vielleicht auch mal eine Frau kriegst.
Sag mal, ihr...
Ich hab deiner Wand.
Die
du nicht sehen musst.
Ihr beiden Nintendo-Fanboys, ist Majora's Mask nicht auch unter den Fans etwas umstritten?
Ganz offensichtlich,
ja. Ja, ich glaube, ja.
Keine Ahnung, aber was...
Ist was da nicht
da
dieses...
zu sagen, wenn man es selber nicht gespielt hat?
Ja.
Nee, ich meine, ist da nicht dieses Zeitlimit?
Ja.
Ja.
Und das lassen sie drin?
Ja. Ich glaube, so wie ich das verstehe, wollen die das ja alles wieder so ein bisschen überarbeiten und ich vermute mal, dass es dann wieder so eine Lösung dafür gibt, dass du das irgendwie angenehmer gestalten kannst. Also Nintendo ist da ja immer sehr, sehr nett, was sowas angeht.
Aber habe ich das richtig in Erinnerung, dass es Bock schwer sein soll? Noch viel schwerer als Ocarina of Time?
Ja, okay. Das habe ich auf jeden Fall auch gehört. Ja. Also wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Aber, schauen wir mal. Was
ich habe das mal 10 Minuten angespielt auf der Virtual Console und das ist auf jeden Fall sehr cool, weil das gleich eine ganz andere Atmosphäre hat. Das wirkt halt sehr, sehr bizarr gruselig so.
War das da, wo der Mond abstürzt?
Ja, ja. Und der, der sieht ja auch schon so abgefahren aus. Also es hat wirklich so ein... Ich glaube, das ist schon so das Japanischste aller Zeldas. Also hat, glaube ich, eine ganz andere Atmosphäre als die anderen. Und deswegen ist es schon mal sehr reizvoll.
Wenn du fängst zu spielen, bist du 7 Tage später tot.
Vor allen Dingen musst du... ja, wahrscheinlich. Sei denn, du kopierst das Spiel. Nee, aber...
Fand ich voll geil.
Sieht auf jeden Fall jetzt nicht mehr aus wie Kotze, so.
Die Stimmung in dem Trailer halt auch wieder, also die Musik und so, man merkt halt wirklich schon gleich, dass es so eine düstere Stimmung hat und ich bin echt, ich freue mich echt richtig drauf. Im Frühjahr, nee, Spring ist ja Frühling, das heißt eher erst 2. Quartal eigentlich eher, wohl, vermute ich jetzt mal, März oder so dann.
Ja, 2. Quartal, März zum Beispiel.
Wenn der 3D...
Hab ich doch gerade gesagt!
Ja, aber März liegt nicht im 2. Quartal, das ist das Problem.
Mann.
Wenn der New 3DS erscheint.
Wer weiß.
Ja, der wird auch März, April kommen.
Normales 3DS-Spiel auf jeden Fall. Also es ist ja auch so spielbar.
Ja, klar.
Dann muss ich sagen, Xenoblade Chronicles X, natürlich. Erstmals wurde mein Interesse geweckt. Ich muss es gestehen, dass ich vorher das Spiel nicht so wirklich auf dem Radar hatte.
Obwohl jetzt, wo es wie GTA aussieht, ist Saskia an Bord, wa?
Ich muss echt sagen, es hat auch einer unserer User, Johnson war das, geschrieben, dieser eine Satz, der am Anfang gesagt wurde,
This product is not yet rated.
das halt, du machst dich halt irgendwie auf und musst den Planeten erkunden und Informationen über die Monster sammeln und so weiter und so fort. Und das fand ich irgendwie so, diesen kleinen Satz einfach, den fand ich so ausschlaggebend, dass ich dachte, oh cool, du kannst so Monster Hunter-mäßig halt einfach, gehst du los und machst so dein eigenes Ding. Und ein bisschen Mysterium der Insel noch lösen, so nebenher. Und hast dann diese Heimbasis in New Los Angeles. Also, hat ziemlich cool geklungen, so.
Das Coolste an dem Spiel und an dem neuen Trailer ist ja, dass man jetzt gar nicht mehr glauben muss, dass das neue Zelda nicht so geil aussieht wie auf der E3-Präsentation.
Ja. Alles glaub mal, aber ich muss echt sagen, bei Nintendo... Ich glaube immer sofort, wie die Sachen aussehen, weil bisher
hat die
noch kein einziges Mal verarscht. Genau. Ja. Und das hat man schon damals bei Mario gedacht, bei 3D World, und dachte, ja, so sieht es doch nicht aus. Und am Ende war das so bezaubernd und grandios umgesetzt wieder. Also, und Mario Kart 8 und alles drum und dran. Also da glaube ich auf jeden Fall auch dran. Obwohl es ja nicht mal von Nintendo selbst, sondern nur durch die Unterstützung Nintendo sehr entsteht. Also ich bin da echt jetzt, auch wenn mir das Art-Design von den Figuren überhaupt nicht gefällt und das hart auch furchtbar aussah, also total überladen, japanisch halt, aber so von der Idee einfach so eine große Welt und dann erkundest du die und erledigst Aufträge, es klingt einfach cool, es klingt auch ein bisschen nach Beyond Good and Evil, finde ich. Bin ich echt gespannt drauf.
Naja, mal abwarten, wie die Aufträge aussehen. Also im Vorgänger war das jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Aber ist natürlich trotzdem aber cool, weil es einfach. Das ist
doch voll
super
cool, oder?
Hä?
Also ich meine, du.
Ja, aber das ist auch richtig cool, aber die Nebenmissionen sind halt wirklich. Also du hast da ungefähr, glaube ich, 400 in diesem ganzen Spiel. Und es gibt wirklich so gut wie gar keine Mission, die von diesem Konzept des finde das und davon 30 oder 3 und töte 5 Monster von der Sorte. Die sind alle so. Ja, also die
geil,
sind
ganz, das ganz, klingt die, wie World of Warcraft. Das
ist die, sind immer, gut, aber die sind immer ganz putzig erzählt, so, weil die eine ganz nette Geschichte drumherum haben. Deswegen macht man die auch gerne mit. So, aber von der Abwechslung her, das ist halt so ein bisschen wieder, was so ein bisschen das Problem ist bei auch modernen Open-World-Spielen, so dieses Füllen mit belanglosem Content.
Ja, das finde ich auch.
Aber
sie lieber weniger machen.
Kann ja besser werden da. Mal schauen. Aber das ist halt so ein Faktor, wo ich halt noch ein bisschen skeptisch bin bei dem Spiel. Aber das wird bestimmt ganz, ganz super, weil die haben auch schon bei Xenoblade Chronicles halt Spitzenarbeit geleistet. Sowohl technisch als auch inhaltlich. Also sind doch schon echte Zauberer.
Gab es bei Xenoblade Chronicles denn eigentlich auch irgendwann Reittiere oder so?
Nee.
Oder bist du da immer zu Fuß unterwegs?
Nee, da bist du immer zu Fuß unterwegs. Okay. Dafür gab es aber viele kurze, also viele, viele Komfortfunktionen, so Wege zu verkürzen und all sowas. Mhm. Also es ist schon echt super durchdacht gewesen in der Hinsicht, das Spiel. Und hier gibt es ja jetzt Max und so einen Scheiß irgendwie und noch aber größere Monster und scheinbar ziemlich, nicht mehr so viel Pop-Up. Und
ziemlich krasser Wechsel im Art-Design, oder?
So, irgendwie. Geht so. Also wenn man genau ein bisschen hinguckt, dann haben die Charaktere auch schon was von denen aus Xenoblade Chronicles 1.
Okay, weil ich fand das
nur irgendwie so schlecht übertragen auf irgendwie eine hübschere Grafik, weil die Figuren sehen echt kacke aus. Also die Gesichter sind wirklich nicht hübsch, muss man sagen. Naja, und ansonsten, ja, viele, viele, viele große Welten. Ich denke, da ist noch mehr zu sehen, ne? Also, finde den Art-Design-Wechsel jetzt gar nicht so krass. Aber ist auch okay, soll ja ein anderer Planet sein. Ich weiß auch gar nicht, wie die Universen zusammenhängen.
So wie bei Final Fantasy vermutlich so gar nicht.
Könnte sein, ja. Naja, aber auf jeden Fall sieht das schon mal echt stark aus.
Ja, Duckhand.
Was kam?
Ich lässt ja wirklich viel, oder?
Ja, Mann, jetzt hör doch mal auf mit deinem Duckhand. Mensch, das hat auch keinen interessiert. Außer, dass er echt cool aussieht in Super Smash Bros. Ja, Duckhand. Kommt halt auf Virtual Console. Ja, super.
Nee, das ist halt total egal.
Kirby, natürlich, sah auch wieder geil aus und hat wieder einen Multiplayer, was das Spiel natürlich wieder ganz, ganz noch weiter nach oben auf die Kaufliste setzt. Aber leider so extrem verschoben wurde in Europa, unverständlicherweise. Oder gibt es dafür eine gescheite Erklärung, außer die Lokalisierung?
Das ist ja nicht mal eine gescheite Erklärung, was willst du denn da lokalisieren?
Ja, dieses Kirby, in Europa heißt es ja End the Rainbow Paintbrush und nicht mehr The Rainbow Curse.
Aha.
Und das erscheint in Amerika schon im Februar 2015. Ja. Und bei uns in der zweiten Hälfte 2015. Also zwischen 5 bis 10 Monate sozusagen verschobenes Spiel. Ja, es
schade,
ist schon,
hätte ich mich auch drauf gefreut. Ja.
Ja.
Gerade jetzt, wo...
Kommt ja noch.
Ne, jetzt ist nämlich... Maxi ist jetzt im Mario-Fieber. Und da wir jetzt gerade viel New Super Mario Brothers Wii U spielen, passt... also jetzt langsam macht es auch Spaß, so zwei zu spielen.
Na, Spitze Captain Toad.
Naja.
Das Geile... Doch, es ist doch bestimmt auch was. Das kommt ja am 2. Januar jetzt. Aber das Geile an dem Spiel ist natürlich, dass du halt bei der Multiplayer ist ja wieder so durchgemixt. Also der eine macht dann für den Kirby diese Rainbow-Linien,
ja, was macht denn der eine?
So weiterrollen kann. Während die anderen, die Multiplayer
habt ihr euch jetzt verstanden? Ich habe nämlich nichts gehört.
Ich auch nicht, aber ich lass mir das nicht anmerken. Damit.
Ja, es wäre vielleicht auch besser so.
Eben,
Johannes. Aber ich mache das aus Spaß.
Ja.
Ja.
Damit die User wieder was zu lästern haben.
Die Multiplayer-Charaktere, die Waddle Dees heißen die, die laufen halt nur auf dem Boden rum und können den Kirby auch in die Hand nehmen und rumwerfen und so. Also es könnte echt lustig werden. Vor allem dann für dich und deinen Sohn.
Ja.
Vor allem, wenn man mal eine... Machst du das auch so, wenn man mal eine Sequenz nicht schafft, einfach den geht's gegenüber hochpacken und einfach durchrennen?
Nee, das ist
gar nicht das Maxi Jungen Name.
Nee. Aber ich muss sagen, mich nervt halt manchmal ein bisschen, es ist ziemlich leicht, wenn wir zu dritt spielen. Das heißt, dann spielen meistens Mama und Maxi und ich spiele halt den Unterstützer auf dem Gamepad. Dann kommt man auch ein bisschen weiter. Aber was ich wirklich... mir ja wünschen würde, dass man es ausschalten könnte, ist das gegeneinander abprallen. Also ich wünschte, man könnte so eine Art Transparenzmodus machen, dass die Figuren meinetwegen auch übereinander stehen können oder so. Also weißt du so.
Wie bei Rayman.
Ja, wie bei Rayman oder so. Ich finde das manchmal, also gerade wenn du so auf vielen Plattformen wirklich springen musst und da ist wenig Platz auf einer Plattform, ist das manchmal schon nervig, wenn ich dann so von dem anderen abpralle oder so. Das ist. Aber naja.
Das ist die Herausforderung.
Aber ich weiß. Deswegen genau, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie man das zu viert ernsthaft spielen soll. Weil ich finde, das ist ja auch ziemlich knackig. Also.
Später dann.
Ja. Ja, klar. Also,
aber es gibt
die erste Welt vielleicht zu viert schafft, ist klar.
Aber man sich gegenseitig wegzuklatschen.
Ja. Ich glaube, von der Gesprächskultur wird dieser Podcast legendär.
Das glaube ich auch.
Oh Mann,
ey. Man merkt, wie jemand anfängt, was zu erzählen und dann ist er plötzlich weg.
Aber ich versuche dann schon noch den Satz zu beenden. Das Problem ist, dass wir daher alle total durcheinander quatschen und keiner auf den anderen irgendwie reagieren kann und gar nicht merkt, dass er eigentlich unterbrochen wird gerade. Das wird so akustischer, echter Traum.
Na, was für dich vielleicht mal eine ganz gute Übung ist, jemanden nicht zu unterbrechen. Das könnte ja heiser sein.
Entschuldigung!
Aber... Ich verstehe echt nicht, mir ist ein Rätsel, warum diese Scheiße jetzt hier so... Das hat doch alles immer schön geklappt, ja? Was ist los?
Das sind halt PCs.
Ja.
Da entstehen einfach irgendwann immer von selbst Probleme.
Ich glaube, das Internet ist einfach voll.
Ja, genau, ja. Das Internet ist voll.
Ja, das Internet ist kaputt.
Da müsste zwar einer wieder fragmentieren, das Ganze hier, also defragmentieren, ja.
So. Naja.
Ja, noch was zu Nintendo?
Splatoon.
Hallo?
Singleplayer-Modus.
Ja.
Das war auch cool.
Ja, Splatoon!
Oh, ich rede einfach so weiter.
Hallo?
Ja, hallo!
Vor allem muss man bei Splatoon wieder sagen, dass Nintendo es wieder geschafft hat, so ein Spiel rauszubringen, schon ein bisschen abgefahren ist, aber halt so vom kulturellen Faktor halt so unjapanisch wirkt. Also es könnte auch irgendwie so ein französisches Spiel sein oder so. Also ist damit genauso wie Mario halt nicht irgendwie so regional gebunden.
Ja.
Wie du bei vielen Spielen immer so anmerkst, ja, das ist jetzt so voll japanisch und das spricht ja dann auch viele eigentlich nicht so an. Ist deshalb wieder so völlig, völlig unabhängig. Das sieht halt aus wie so ein Samstagmorgen-Cartoon, ja?
Immer wenn ich also,
wie auch aus den USA kommen könnte.
Immer wenn ich dich sehe, denke ich, das ist die Fortsetzung von The Blob.
Ja, so ein bisschen, ne?
Und ich denke mal an Super Mario Sunshine.
Ja.
Und ich habe ja auch die Hoffnung, dass das so irgendwie zusammenhängt, dass sie irgendwie so experimentiert haben, wieder Super Mario Sunshine vielleicht in HD zu machen und dann dachten, oh cool, daraus können wir ja ein anderes Spiel noch bauen oder so.
Das könnte tatsächlich durchaus sein, das ist ja immer so ein bisschen deren Vorgehen, irgendwie sich neue Elemente auszudenken und dann zu gucken, auf welche Serie das noch passt. Und wenn es halt nicht so richtig passt, dann da was Neues draus zu machen. Deswegen ist ja auch aus diesem Mario 128 wahrscheinlich Pikmin entstanden.
Ja,
aus diesem Konzept mit ganz vielen Marios oder so.
Was ich aber total geil fand, auch als der Trailer begonnen hat zu Splatoon, der ja so diesen Singleplayer-Modus gezeigt hat, die Musik, die ja da gespielt wurde, die ist mir total, ich musste die ganze Zeit wirklich grinsen, weil die Musik so toll war und halt einfach das Gameplay auch so total wieder nach Spaß aussieht.
Ja, aber auch wirklich, ne? Also du denkst so, wenn du vorher halt diese ganze Multiplayer-Geschichte siehst, denkst du so, ja, wie wollen die da jetzt irgendwie einen Singleplayer draus machen? Dann guckst du dieses Video und merkst schon wieder so, wenn man sich halt jetzt ein bisschen mit Nintendo-Spielen auskennt, das sieht schon wieder total abwechslungsreich und cool aus, was da so alles gemacht werden muss in den Leveln und dass das wirklich wahrscheinlich auch Spaß macht, das einfach dann durchzuspielen.
Ja.
Und bei Nintendo muss man eigentlich auch gar nicht mal davon ausgehen, dass das Spiel so super kurz ist. Ich meine, gut, der Fokus liegt ja jetzt trotzdem irgendwie auf dem Multiplayer. Aber das wirkt schon alles ziemlich abgefahren, muss ich sagen.
Ja. Und ich mag die Sounds total. Ich finde, das hört sich so geil an, wie dieses Spritzen von dem Zeug so sich anhört. Ich bin aber auch so jemand, der extrem auf die Sounds in Spielen achtet. Ja,
falls jemand also lustige Audio-Zusammenschnitte von Saskia machen will, die letzten 30 Sekunden sind wirklich, also die sollte man sich sichern.
ja. Okay. Hallo?
Ich gebe nur Ideen.
Oh Mann.
Ich versuch gerade irgendwie mit Stimmfrequenzen hier auf dieser Ausschlagnadel so Raumschiffe nachzubauen, Bekannte. Ja. Das geht nicht so richtig. So, hab überlegt, ob man vielleicht die Normandie nach, aber naja.
Die Normandie, muss ich sagen, ist auch kein wirklich
schönes Schiff. Und vor allem, dass ja auch irgendwie noch so bei Nintendo immer ein guter Ansatz ist, dass die halt auch Charaktere schaffen, also die so, ich meine, wenn man jetzt mal mit BioWare vergleicht, die halt vor allem Charaktere halt nach der Persönlichkeit erschaffen, die dir so dann im Gedächtnis bleiben und bei Nintendo halt noch so dieser typische Designer-Ansatz, also weniger der Autoren-Ansatz, sondern mehr dieser Designer-Ansatz vorherrscht, sich so Charaktere zu basteln, die sich halt optisch einfach einprägen. Und das ist bei Splatoon halt zum Beispiel auch wieder gleich gelungen. Sieht halt einfach ziemlich einzigartig aus. Selbst wenn du The Blob daneben stellst.
The Blob.
The Blob ist ja auch ein guter Titel.
Ich fand The Blob sogar gar nicht so schlecht. Hat eigentlich Spaß gemacht.
Ja, ich fand's, bei mir war's, ich bin ja ein bisschen farbenblind und wenn die dann, ich glaube, ab dem dritten oder vierten Level fing es an, dass die so eine komischen Mischfarben musstest du dann erkennen. So violett oder sowas und da hört es bei mir manchmal ein bisschen auf, das überhaupt zu erkennen.
Ich habe dem eine 7 von 10 gegeben im Test.
Also, ja, weiß ich noch. Der strenge Johannes.
Der strenge Johannes, ja.
Der Johannes, der kann es.
Weil es halt nicht direkt von Nintendo war, da konnte ich jetzt keine neuen vergeben. Das war, nee. Nee, das geht nicht. Das macht man nicht.
Widerspricht deinen Grundsätzen.
Ja, nee, das würde ich niemals tun.
Ja, dann hatten wir noch ein paar wichtige Informationen, die ich jetzt kurz noch abklappern möchte. Es kommt Duke Nukem 3D, die Megaton Edition, auf die PS Vita und auf die PlayStation 3. Cool. Was, genau, ja, Saskia. Hat die richtige Reaktion gefunden. Am 13. Januar. Ist aber irgendwie witzig.
Duke Nukem 3D auf falsch, wenn ich das langweilig finde?
Nö.
Entschuldigung, ich habe schon wieder unterbrochen.
Und natürlich noch eine Knüller-News ist, dass es starke Anzeichen dafür gibt, dass eine Xbox One Slim nächstes Jahr erscheinen könnte. Zumindest ist der dazugehörige Prozessor schon fertig. Und der braucht weniger Strom, weniger Kühlleistung, weniger Platz. Weniger Geld. Das ist vor allem
nicht mehr aus wie ein Plattenspieler, sondern wie ein Kassettenrekorder.
Nö. Also mir wäre es einfach angenehm, wenn Microsoft es jetzt endlich schafft, das Netzteil in die Konsole zu bauen. Denn das finde ich bisher ziemlich nervig, vor allem, weil ich immer den Eindruck habe, ich finde ja die Standby-Funktion der Xbox ziemlich cool. Also wenn man die Xbox ausschaltet und sie halt noch so lauert und halt auch das Spiel, was man gerade spielt, immer noch in diesem schönen eingefrorenen Zustand lässt. Aber ich finde halt das immer nervig, weil ich das Netzteil immer höre. Also bei der alten war es ganz schlimm, da hatte das auch einen Fehler bei der 360. Aber bei der One auch, ich höre immer so ein bisschen so hin, dieses ganz leise. Wie so ein
Kühlschrank.
Ich bin da empfindlich, aber zumindest das, wie gesagt, geht besser. Weil die PlayStation hat einen scheiß Standby-Modus, weil sie da in dem Modus wirklich nur einfach die Updates zieht und sowas, aber da hörst du halt einfach gar nichts. Dafür hat es halt nicht dieses coole Suspend-Ding mit in Spielen. Was ich manchmal wirklich praktisch finde, wenn du so
was irgendwie... Was ist denn das Suspend-Ding in Spielen?
Ja, du spielst ein Spiel und gehst raus, machst die Xbox aus und machst sie an 2 Tagen wieder an und du machst das Spiel einfach wieder da weiter. Ohne Ladebildschirme oder sowas.
Wie bei der PSP war das auch schon so.
Genau, und bei der Vita. Die Vita ist da auch sehr gut drin. Da kannst du irgendwie 8 Tage das Ding liegen lassen und sofort weiterspielen an der Stelle.
Sowas ist natürlich nett.
Nette Sache. Genau, und das war es eigentlich schon so ziemlich
bei. Ich fand übrigens noch, wo wir in den Nintendo-Blog sind, waren ganz cool, dass Nintendo jetzt wieder noch, dass Miyamoto gesagt hat, dass sie verstärkt auf Dritthersteller-Support für ihre eigenen Marken setzen wollen und das weiter ausgliedern und mehr Spin-Offs. Jetzt könnte man natürlich zuerst irgendwie sagen, von wegen Markenausschlachtung und Blahnsülz. Aber ich finde das halt ganz cool, weil man ja auch merkt, dass Nintendo auch gerade in dieser Generation, weil sie ja zum ersten Mal irgendwie auf HD programmieren und so, und das sind ja am Anfang so ein bisschen schwer viel, jetzt haben sie ja ein halbwegs vernünftiges Tempo irgendwie drin. Aber sie können halt nicht alle ihre Marken abdecken und jeder will ja irgendwie bestimmte Sachen wieder haben. Dass man vielleicht dann auch schneller mal so Sachen sieht wie F-Zero oder, ja gut, 1080 Degrees vielleicht jetzt nicht, weil das irgendwie Snowboard ist und das nicht mehr ankommt. Aber so ein paar bestimmte Franchises auf Dritthersteller auslegen, was ja für jeden nur ein Vorteil sein kann. Also die Dritthersteller profitieren von den starken Marken und Nintendo kann seine Ressourcen irgendwie sich darauf konzentrieren, die Hauptspiele zu produzieren und andere machen dann halt irgendwie was Nettes aus den anderen Sachen. Und Nintendo überwacht das nur so in Sachen Qualitätskontrolle und finde ich persönlich ziemlich cool, muss ich sagen.
Das einzige Beispiel ist jetzt aber dieses Zelda Hyrule Warriors, oder?
Ja, das war bis jetzt, also ja klar, gab es ja früher schon, also Capcom hat ja mehrere Zelda-Titel gemacht und
ja, das
Team, Ninja, Team Ninja hat praktisch das letzte Metroid mitgemacht.
Stimmt, okay.
Auf jeden Fall. Mhm. So, ne, und das ist ja jetzt aber deren Ansatz, das halt weiter auszugliedern. Hyrule Warriors war ja ein ziemlicher Erfolg, deswegen war das für die ja ganz cool.
War auch viel besser, als ich erwartet habe.
Mhm. Ja, wahrscheinlich, weil es wirklich auch genauso wie Smash Bros. So eine Fanservice-Bombe ist für Zelda, ne? Also, ich glaube, davon profitiert das auch stark. Ansonsten, ja, dieses Hyrule Warriors-Prinzip, das kommt ja in Japan sowieso an. So, und bei uns jetzt wahrscheinlich auch, oder im Westen überhaupt, durch die Zelda-Marke halt einfach. Ja. Naja, ist auf jeden Fall eine sehr positive News. Da ist Nintendo so auf dem richtigen Weg, wo sie ja auch sonst sich oft ein bisschen verstockt und bescheuert benehmen. Sind sie doch offensichtlich lernfähig.
Ja. Und noch bei den Preisen sollten sie vielleicht noch ein bisschen mehr Feuerwerk machen. Sie gehen schon in die richtige Richtung. Ja. Ab und zu mit den Sales und den Cross-Promotions und dieser Donkey Kong-Geschichte und so, aber sie würden mir sehr entgegenkommen, wenn sie zum Beispiel jetzt, wo doch der Mario Kart 8 DLC kommt, vielleicht nochmal die Mario Kart 8 mal kurz im Preis senken. So, weil das habe ich nämlich nicht.
Und ich frage mich, ob die dann auch irgendwann so Game of the Year Editions rausbringen, weil sowas gab es ja bei Nintendo bislang auch nicht.
Nee, war ja auch keine Notwendigkeit eben, was willst du da bundeln?
Aber eben jetzt mit DLC und so. Also ich meine, bei Super Mario Bros., New Super Mario Bros. 2 gab es ja schon relativ viel DLC. Es könnte eine Box mit New Super Mario Bros. Und New Super Luigi geben. Die gibt es, glaube ich, nicht. Und sowas alles. Aber sie wissen halt ganz genau, dass bei den Spielen halt auch kein richtiger Preisverfall herrscht. Ne? Deswegen werden sie sowas wahrscheinlich auch nicht so unbedingt anbieten.
Was mir total Das habe ich nicht voll verschluckt.
Oh nein!
Saskia, wir wussten gar nicht, dass du schwanger bist und jetzt ein Kind
kriegst. Nämlich noch, die positive News des Woches: GTA 5 First Person Mode.
Ja.
Hallo, ist doch voll geil. Oder habt ihr mich wieder nicht gehört?
Doch, ich hab dich schon
gehört. Ja, ich auch, aber
ich finde es auch wirklich, war eine geile Geschichte. Also, es gab ja den Trailer dazu und ich muss sagen, meine ohnehin da liegende Bereitschaft, GTA 5 nochmal durchzuspielen, ist dadurch eben, hatten jetzt noch einen Grund mehr bekommen, das mal im wahrsten Sinne des Wortes aus einer anderen Perspektive zu spielen.
Und es sieht aber auch einfach so geil aus. Also dieses grafische Update ist ja schon echt, also der Hammer. Also das ist ja, also hier.
Ja,
ich freue mich
ja,
wirklich, aber, ich wieder fast so, als wäre das Spiel neu.
Aber ich sage dir, wir sind im November in der geilen Grafik, aber dazu noch gleich mehr.
Ich wollte gerade sagen, ich habe ja nur die Screenshots irgendwie gesehen zu dem First-Person-Mode. Man muss aber auch sagen, dass der auf jeden Fall so wirkt, als wenn der nicht lieblos gemacht ist.
Genau.
Das kann ja mitunter echt ein bisschen problematisch werden, wenn du einfach so ein Third-Person-Spiel dann da so eine First-Person-Ansicht verpasst. Aber das wirkt schon auch so aus dem Auto heraus und so alles ziemlich gut gemacht. Ich meine, ich bin jetzt nicht so begeistert, weil ich ohnehin lieber Third-Person spiele, aber ist auf jeden Fall cool. Ist halt nochmal also, so ein extra Feature irgendwie auch für Leute, die das schon kennen und so.
Die haben auf jeden Fall gesagt, dass die, also es ist nicht einfach jetzt die Kamera auf den Kopf gelegt, sondern sie haben wirklich über 3000 neue Animationen allein für die Waffen, wenn ich mich jetzt ins Recht erinnere, gemacht. Also das ist wirklich, das sieht aus wie ein Ego-Shooter. Ja. Das ist schon total abgefahren. Aber es ist ja gar nicht der Punkt darauf, dass es so aussehen soll wie ein Ego-Shooter, sondern du kannst ja auch ohne Waffen rumlaufen. Und dann haben die alle, also jeder einzelne Charakter, auch nochmal unterschiedliche Animationen bekommen. Zum Beispiel der Michael raucht eine Zigarre oder der Trevor popelt oder keine Ahnung, so Sachen halt. Also das ist, ich bin echt mal richtig gespannt.
Man kann Rockstar echt nicht vorwerfen, dass sie kein Auge fürs Detail
haben. Ja, ja.
Ja, sowieso. Also das
ist aber ich muss sagen,
schon in den letzten 10 Assassin's Creed.
Ja, ich habe ein Flugzeug gebaut.
GTA gesehen halt. Und Red Dead Redemption und sowas.
Ja, aber diesmal sind sie wirklich wieder top-notch. Also auch wenn sie die Instrumente, du siehst jetzt in den Autos, in denen du fährst, auch in dem Radio, dass du welchen Sender du eingestellt hast. Du siehst in den Flugzeugen den Höhenmesser und sowas. Alles bei der Gelegenheit auch korrekt dargestellt. Also,
obwohl es wirklich mit am witzigsten ist, mit den Figuren so auf so eine Schranke zuzurennen und dann eben zu früh oder zu spät abzuspringen, also dass sie dich dann voll auf die Schnauze packen. Da habe ich mich schon mehrere Male echt totgelacht.
Ich bin auch schon so gespannt, wenn beim Motorrad zum Beispiel, oder das kann ja auch im Auto passieren, wenn du zu schnell gegen irgendwas fährst,
dass du rausfliegst.
Durch die Windschutzscheibe rausfliegst. Wenn das in der Ego-Perspektive, muss doch der Hammer sein. Oder Fallschirmspringen ich freue mich so mega drauf. Es ist unglaublich.
Da wird's nass.
Ja, nass wie Hund. Ich weine auch schon wieder. Also ich werde überall nass natürlich. Auch aus den Ohren.
Schwitz auf wie Sau.
Und natürlich aus dem Popo.
Ja. Es hören auch kleine Kinder zu. Oh. Weiß ich nicht.
Das stimmt nicht wirklich. Aber wir haben neulich in einer News mitbekommen, wir haben auch User unter 15.
Siehst du?
Die das offiziell zugeben.
Und dann voll der Coole auch noch.
Ja, intelligenteres Zeug gelabert als mancher 30-Jähriger. Ich spreche da aus Erfahrung.
Ja.
Sagte der 30-jährige Johannes Krohn.
Ja, danke, dass du den Leuten nochmal den Witz erklärst und die
Anspielung. Ja, weiß ja vielleicht nicht jeder, wie alt du bist, ja?
Ja, vor allen Dingen, wenn man so 38 ist, dann braucht man wahrscheinlich...
37, ich werde erst 38.
Ja, in einem Monat.
Ja, na und?
Entschuldige mal.
Ja. Dann bist du jetzt eben schon 32, ja?
Das stimmt nicht, ist noch ein halbes Jahr hin. Hör mal auf.
Ja. Du bist schon 31?
Nein, ich? Nee.
Ja. Siehst du, so leicht kann man ihn verwirren.
30,5.
Ja. So. Ja, GTA, genau. Hatte ich eigentlich sogar auch noch auf meiner Liste, habe ich aus irgendeinem Grund jetzt einfach ignoriert.
Ja schön, war eine nette Woche in der Hinsicht. So
genau. Viele, viele positive Sachen. So, Leute, jetzt mal Butter bei die Fische, ja? Johannes, Mass Effect 2 gespielt, toll, prima, gefällt mir. Und?
Vor allem, wenn es jetzt als Trilogy nochmal rauskommt, super gemacht, ganz toll.
Ja, ne, ich habe ein perfektes Timing. Muss man wirklich einfach sagen. Vor allen Dingen, weil ich ja auch wirklich die beschissenste Version dieser Spiele spiele, ja. Aber ist immer noch geil. Also ich muss sagen, Mass Effect 2 jetzt auch, das ist gleich so wie nach Hause kommen. Das ist wirklich irgendwie, man merkt es irgendwie erst, dass, also auch im zweiten Teil, wie sehr man eigentlich auch sich an die Charaktere gebunden hat in dem ersten Teil. Und wenn du dann wieder von denen hörst, das hat sowas richtig Nostalgisches, aber gar nicht in dem Sinne, dass du, oh, war das geil, die Zeit damals, als ich das Spiel durchgespielt habe, gestern.
Ja.
Sondern krass, was man mit denen erlebt hat. Und zum Teil begegnet man denen ja wieder. Das ist jetzt nicht so der krasse Spoiler, kann man sich ja denken. Aber auch gleich ein fetter Start. Und ich habe auch bei dem Spiel jetzt, ich war ja zuletzt so ein bisschen zockmüde, bei dem Spiel mal wirklich wieder irgendwie das Gefühl gehabt, so wie das damals war, wenn man sich so selten ein Spiel gekauft hat, vielleicht nur so eins zu Weihnachten bekommen hat. und das dann ausgepackt hat und eingelegt und dann so, oh, das ist ein voll neues Spiel. Oder wenn das jetzt eine Fortsetzung ist, ah ja, das und das ist verbessert, das sieht schöner aus, so spielt sich das jetzt also und das haben sie verändert. Und dieser Begeisterungsfaktor gleich so, sich diese Fortsetzung irgendwie anzugucken und was ist daran alles irgendwie cooler, das hat dieses Spiel gleich von Anfang an erzeugt. Ich meine, er hat auch einen fetten Start irgendwie gleich hingelegt, Mass Effect 2. Ist ja super dramatisch. Und ich finde auch, ja, also was so spielerisch geändert wurde, ist halt alles relativ interessant, dass du mit den Ressourcen da so ein bisschen mehr haushalten musst und so. Und die Schießereien spielen sich ein bisschen dynamischer und fordernder, finde ich. Mhm. Obwohl ich nicht so ganz sicher bin, ob ich das geil finde, dass man nachladen muss. Und letztendlich ist Mass Effect nach wie vor noch weit entfernt von so einem richtigen Third-Person-Shooter, also mit so richtig flüssiger Spielbarkeit. Irgendwie spielt es sich immer trotzdem noch so ein bisschen sperrig. Nee, aber
ich habe gerade erst realisiert, dass du jetzt dann beim zweiten Teil bist. Mhm. Wow, das heißt
tatsächlich,
ja.
Es ist hier ein historisch wertvoller Podcast. Ja.
Das ist schon krass. Ja. Aber was sagst du denn dazu? Du hast ja bestimmt dann auch direkt im Vergleich gemerkt, dass die Rollenspielelemente schon stark zurückgeschraubt wurden.
Habe ich gar nicht so krass das Gefühl. Also ich
finde, die Waffenaufsätze und so Sachen sind ja alles sehr reduziert jetzt. Also das ist ja nicht mehr so die 1000 verschiedenen.
Ja, okay, so das wird ja dadurch ersetzt, dass du halt jetzt wirklich ein bisschen mehr forschen musst, welche Upgrades du aufwertest und so. Das System hat sich halt verändert. Ich finde jetzt gar nicht, also da muss man halt auch ein bisschen überlegen, was man macht und wie man seine Ressourcen einsetzt. Es wird halt ausgetauscht durch ein anderes System, das ich aber auch ganz cool finde und ganz fordernd, weil man dann nochmal gucken kann, aha, spare ich jetzt so ein paar Ressourcen auf und mache dann nachher erst das. Irgendwie anstatt halt jetzt einfach ein Upgrade zu kriegen und dann, ja, wem klatsche ich das jetzt auf die Waffe? Zumal das ein bisschen umständlich war beim ersten Teil, immer den Leuten da die Upgrades zu verpassen und neue Waffen einzukaufen und das alte zu verkaufen, das zu vergleichen. Du musstest ja immer zu den Spinden rennen von den Charakteren. Das war super nervig. Ja. Vor allem, wenn du dann Angst hattest, dass das irgendwie, es geht eine halbe Stunde dann, wenn du wirklich mal viel Ausrüstung hattest, dass sich diese verkackte PlayStation 3-Version dann wieder aufhängt. weil wollte ja auch nicht zu viel speichern, um sie zu überfordern, ne? Und
ich glaube aber auch.
Ja, erzähl.
Sorry. Ich glaube, auch beim dritten war das dann auch krasser. Ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher. Ich glaube, beim zweiten fand ich es auch einfach viel besser wiederum. Und beim dritten haben sie es aber dann nochmal stark gekürzt, irgendwie, die RPG-Elemente. Ich bin mir ja, da ist schon so lange her, Mann. Das Spiel ist schon, Mensch, das ist schon so lange draußen.
Und trotzdem deswegen, noch geiler als vieles, was neu erscheint. Ich muss sagen.
Ja, was heißt geiler? Also kann mithalten auf jeden Fall, finde ich. Es sind so viele geile Spiele in den letzten 2 Jahren rausgekommen.
Ja, also es ist jetzt auch nicht unbedingt geiler als The Last of Us, aber aber ich finde Mass Effect 1 allein, also trotz seiner ganzen technischen Mängel und so auch ein paar sperriger Sachen und der langweiligen Nebenmission, ist das für mich eins der geilsten Spiele, die ich je gespielt habe. Also noch vor vielem anderen, was ich in den letzten 2 Jahren neu gespielt habe.
Ja, aber das ist hier nicht der Spieleveteranen-Podcast, ja?
Nee, ist ja richtig. Aber
die Retro-Ecke hier?
Das mit den Rollenspielelementen habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass da einige Sachen so reduziert wurden, so vor allen Dingen von diesem Fähigkeiteneinsatz. Man hat irgendwie gleich das Gefühl, so die Talentbäume sind ein bisschen kleiner. Dafür muss man natürlich überlegen, wie man die Punkte verteilt irgendwie, weil manchmal musst du dir welche aufsparen, damit du die dann dafür bessere Fähigkeiten einsetzen kannst und so.
Ist echt klasse. Schon erst verliert man die eine Hälfte an Zuhörern, weil sie bei dem Nintendo-Blog abschalten und jetzt hat man die andere Hälfte verloren, weil sie denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass wir schon wieder über Mass Effect reden, ja?
Ja, aber das Problem ist ja, dass 3/4 der Leute schon gleich mal abspringen, weil sie jedes Mal die Hoffnung haben, dass du mal nicht dabei bist.
Ja.
Ja, und dann so, oh, Quatsch, schon wieder. Er hat schon wieder die Einladung gemacht. Herzlich willkommen bei, oh Gott, keinen Bock mehr.
Mhm. Müssen die Leute langsam wissen, ja, dass sie da sich die Hoffnung umsonst machen.
Aber es ist trotzdem einfach mal wirklich gut zu sehen und auch das selber mal für sich dann zu probieren, dass halt wirklich Spiele, die halt einfach ein bisschen älter sind, die man schon abschiebt in unserer doch schnelllebigen Gesellschaft in der Hinsicht, dass die es einfach noch wert sind, gespielt zu werden. Ich meine, wir können uns ja auch nicht am Anfang der Folge irgendwie total darüber freuen, dass das irgendwie nochmal neu aufgelegt wird und technisch geil ist und jetzt sagen ja, das ist voll der alte Scheiß.
Die Spieler haben sich halt
einfach noch gehalten, weil das atmosphärisch auch enorm dicht ist und erzählerisch auch stark. Also auch einfach die ganzen neuen Charaktere, die da schon eingeführt werden, das ist einfach wieder so der Hammer.
Alles vollkommen richtig, aber es gibt momentan halt gerade so viele geile aktuelle Spiele, über die ich gern reden würde. Das ist der Punkt.
Ja, kannst du doch auch machen, sobald du dran bist, lieber Alexander.
Ja. Aber Soll ich ja schnell
über Shovel Knight reden?
Ich habe ja Angst, vorher in
Wachkoma
zu fallen, ja.
Hole ich mir aber auch noch.
Nein, wir langweilen keine Leute. Aber Mass Effect 2 ist schon der Hit.
Mhm. Ja, mach ruhig weiter so, dann hört man wenigstens, dass die Verbindung noch steht. So bei gleichen Tönen so.
Wie bei der, wie heißt das?
Es gibt jetzt so viele Knatschgeräusche und irgendwas, Crunch? Was ausfällt. Das ist der von Shodan gehackte Podcast.
Dieser Gruselfilm?
Was?
Was?
The Grudge?
Weiß ich nicht.
Ja, ja, das, was ich gemeint habe, dieser.
Ja, so ein bisschen, ne?
Das klingt eher wie eine Tür bei Resident Evil oder so.
Nein.
Oh. Stimmt, die klang ganz anders.
Ich sag nein.
Die quietschen eigentlich ganz eng.
Okay, dann redet doch jetzt mal über aktuelle Spiele.
Es läuft man ja mal diese Treppe hoch, so bumm.
Quietschende Geister.
Bum, bum, bum.
Ja, stimmt. Oh, das werden wir ja auch Anfang des nächsten Jahres auch wieder spielen dürfen, ja. Den ersten Teil.
Ja.
Da freue ich mich aber irgendwie auch schon wieder drauf.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Von Resident Evil?
Ja.
Ach Gott.
Jetzt Schnauze, jetzt geht's um aktuelle Sachen hier.
Ich
will jetzt von Saskia nur geilen Scheiß hören.
Ja, wir haben das Sunset Overdrive letzte Woche schon behandelt, ne?
Ja, und bist schon durch?
Nee,
weil ja viele nicht, sagen, das macht dann nach 3-4 Stunden richtig Spaß.
Ja, ich finde es auch. Also ja. Ich bin im, ich glaube, 4 Gebiete gibt's und ich bin im 4.
Aha, okay.
Hab aber seit, keine Ahnung, halt Montag oder so nicht mehr gespielt, weil ich mir halt auch auf der Wii U Stealth Inc. 2 geladen habe. Ja, es ist ein kleines Indie-Spiel, was echt viel Spaß macht. Das ist so
Schleichtinte 2?
Ja.
Tinte?
Nein, ja. Johannes versucht witzig zu sein. Einfach ignorieren. Das ist, du kriegst sonst einfach zu viel Mitleid.
Ja, ja? Okay. Das ist so eine Schleichen.
Ja, mit kleinen Robotern. Ich hab's auf der Vita, habe ich Stealth Inc. den ersten gespielt.
Genau, so von der Seite halt, bisschen Plattformelemente, Plattformer-Elemente, dann musst du halt immer so dich verstecken am besten, da kriegst du dann neue Ausrüstung dazu irgendwann, dann kannst du so Licht einsetzen, um dich besser vor Gegnern zu verstecken und so weiter und so fort. Und dann gibt's auch so jetzt so Testkammern.
Klingt irgendwie widersinnig. Du kannst Licht einsetzen, um dich vor Gegnern zu verstecken?
Ja, halt um Schatten zu werfen. Denk doch mal logisch.
Echt?
Im ersten Teil ging es, glaube ich, nur um Testkammern. Im zweiten ist es so, dass es Testkammern gibt, die du aber wiederum in so einer großen Oberwelt findest, die so Metroidvania-mäßig aufgebaut ist. Also, dass du dann in bestimmte Gegenden erst später kommst, weil du dann einen neuen Gegenstand bekommst und so weiter. Ja, macht ziemlich viel Spaß, macht halt auch süchtig, weil du immer diese einzelnen Testkammern auch immer schneller abschließen kannst und immer wieder probieren kannst. Aber ich weiß nicht, wie weit haben wir Sunset... Nee, warte mal, ich habe Sunset Overdrive letzte Woche gar nicht besprochen,
ja,
kann es sein, weil du nämlich das nur gespielt hattest und ich noch nicht.
Du hättest es gekauft irgendwie jetzt, oder so, ja.
Genau, ich habe es gekauft, ich glaube am selben Tag.
Ja, genau, eben.
Weil es kam dann auch erst raus.
Ja, obwohl du nicht verstanden hast, was ich im Podcast erzählt habe, dass man, wenn man Geld hat, sich die Halo Master Chief Collection kaufen soll.
Genau.
Ja,
dann siehst du, da kann ich ja jetzt sagen, dass ich das Spiel absolut geil finde.
Ja, weil du es seit Montag nicht mehr gespielt hast.
Jedem, der Jet Set Radio geil findet, absolut empfehlen kann. Und jedem auch, der eigentlich Shooter cool findet und eigentlich auch Dead Rising und eigentlich auch so abgedrehte Sachen oder Sprung-Trick-Kombo-Sachen wie Tony Hawk-Spiele.
Ja,
so.
Jeder, der Spiele mag und Spiele gerne kauft, die er dann nicht spielt, möge Saskia
Mann,
Empfehlung der Woche her. Titanfall und Sunset Overdrive gehören in euren Warenkorb. Nicht, weil ihr sie spielt, sondern weil sie geil sind. Aber spielen könnt ihr dann Stealth Inc.
Kommt ihr halt einfach nur für die Sammlung.
Ja, genau.
Also das reicht schon.
Wenn ihr was zum Spielen haben wollt, dann Stealth Inc. 2.
Genau.
Aber so...
Das macht süchtig.
Das macht nämlich süchtig. Ja. Aber genau. So zum mal am Wochenende anzocken...
Wie ist es denn, also vielleicht, weil ich war jetzt, nachdem Alex so über das Spiel abgelästert hat und ich habe mir dann nochmal das Game-Trailers-Video angeguckt und ich weiß jetzt nicht, ob der Spieler da drin total unfähig war, aber ich hatte da ein bisschen das Gefühl, das sieht dann doch nicht ganz so geil aus, wie ich es erwartet habe, weil die so viel immer irgendwo auf irgendwelchen Autos rumgebounced sind, aber auch immer nur so auf einer Stelle, immer wieder hoch und runter und dabei Gegner abschießen. Wobei ich nicht glaube, dass man das wirklich so spielen sollte, sondern sich eher ein bisschen vorwärts bewegt, weil das sah dann für mich schon wieder ein bisschen zu langweilig aus. Wobei das Art-Design wirklich super geil ist. Hast du das irgendwie anders gespielt? Also
Ja, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, Ich lade auch noch ein Gameplay-Video auf die Seite, da kannst du dir das ja auch mal angucken dann, wie ich das spiele.
Aber du kannst mir das doch jetzt einfach mal sagen.
Das wird witzig.
Teilweise etwas unfähig gehandelt habe, ja. Aber eigentlich ist es schon so, dass du, es ist so konzipiert, dass wenn du die ganze Zeit zum Beispiel auf einem Auto eigentlich rumspringst, dann treffen dich auch die Gegner. Weil sonst, wenn du immer in Bewegung bleibst und immer auch die Orte wechselst und mal grindest und mal hüpfst und dann vielleicht mal kurz, also wobei am Boden zu sein, ist eigentlich tödlich. Also der Boden ist wie Lava, kannst du dir vorstellen.
Ja, weil die haben nämlich gesagt, und ich glaube, da entsteht, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, da entsteht nämlich wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser subjektive Eindruck. Die haben halt gesagt, dass es auch relativ leicht ist. Und ich glaube, das ist immer so ein Faktor, wo man vielleicht dann die Spielmechanik, anders als sie gedacht war, so ein bisschen austrickst, indem man sich nämlich immer nicht vorwärts bewegt in so eleganten Bewegungen durch diese ganze, dieses ganze Level-Design irgendwie, das ja offensichtlich viele Möglichkeiten gibt, da Sachen elegant aneinander zu ketten, sondern halt einfach auf einer Stelle rumhüpft und dabei die Gegner abschießt. So, ja, und das gesagt, ist halt immer so ein Punkt, wo man sich dann selber das Spiel gut oder schlecht macht, je nachdem, wie man spielt.
Nee, aber genau, normalerweise ist es so, wenn du die ganze Zeit nur auf einem Punkt hüpfst, dann stirbst du auch ziemlich schnell.
Okay.
Also ich weiß nicht, wie weit die im Game-Trailers-Video jetzt waren, ich habe mir das nicht angeschaut, weil am Anfang zum Beispiel die Gegner, die rennen einfach dann nur hoch und treffen dich aus dem Nahkampf. Also das heißt, da könntest du, ich sag mal, länger als im späteren Spielverlauf auf einer Stelle die ganze Zeit hüpfen. Hm, okay. Aber im Laufe des Spiels kommen dann halt Gegner dazu, die auf dich schießen, ob es jetzt mit Säure ist oder mit normalen Pistolen oder mit Laserwaffen oder mit Granaten oder sowas. Dann hast du eigentlich echt, du musst permanent in Bewegung bleiben. Also das ist dann total bunt, abgedreht, explosiv und actionreich. Und manchmal siehst du gar nicht mehr, wo du bist, vor lauter Effekten. Also so ein bisschen auch Diablo-mäßig. Also es ist wirklich total abgedreht und actionreich. Aber du lernst auch die Steuerung nach und nach.
Ja,
also
ja.
Das ist auch gut so, dass du am Anfang vielleicht das ein bisschen einfacher hast als später, weil die Kombination halt, obwohl es eigentlich auch immer nur eine Taste ist, die du drücken musst meistens, also X ist fürs Grinden halt da, und dann kannst du halt ein bisschen kombinieren, dich zum Beispiel runterhängen an der Stange oder wieder hoch, dann so einen Sprung machen und so weiter. Also es ist, oder Wallruns auch und so. Also das ist schon sinnvoll, das alles zu kombinieren, wie gesagt, damit du auch immer schön den Gegnern ausweichen kannst.
Cool.
Ja, also
wie gefällt dir denn das Setting und der Humor?
Also ich finde es total geil. Okay. Also man muss schon sagen, manchmal kommen die Witze nicht so gut an, weil sie einfach so total too much halt vielleicht auch sind. Aber ich muss schon sagen, meistens muss ich schon lächeln, schmunzeln oder sogar lachen. Also da gibt es zum Beispiel eine Stelle, Spoiler, wo du so einen Pfadfinder-Truppführer finden musst. Und dann findest du den, der ist halt in so einem Müllwagen eingesperrt, den du halt vorher erstmal freikämpfen musst. Und dann machst du diesen Müllwagen auf und dann ist da halt so ein Typ drin, der keine Arme und keine Beine mehr hat.
Entschuldigung, war das jetzt
ich
schon?
So wie bei deinem Soldat James Ryan am Anfang, da habe ich auch nur gefeiert. Die hatten da einfach teilweise keine Arme, keine Beine mehr, keinen Kopf mehr. Mann, war das witzig.
Ich hatte Tränen in den Augen vor Lachen.
Weißt du noch, die Kontergan-Babys in den 70ern? Das waren die lustigsten Babys der Welt.
Piss mich! Die hatten keine Arme.
Mensch. Oh Mann. Oh. Ja.
Nee, entschuldige.
Aber ist schwarzer Humor, ist schon okay.
Ja, nee, also ich, wie gesagt, ich find's lustig. Und vor allem halt auch die ganzen Individualisierungsmöglichkeiten, also auch die Waffen und die Kleidungsstücke. Und dann kannst du dir auch selber deine Figur nicht nur äußerlich individualisieren, sondern auch spielerisch.
Ich kann's kaum erwarten, deine Figur Overtries wieder zu sehen.
Und Amps und in die Waffen Amps und also alles so anpassen, wie du das möchtest.
Ja, ich kann's kaum erwarten, deine Figur zu sehen.
Ja.
Das ist bestimmt wieder das Hässlichste, was dieser Editor hergibt. Es ist ein Wunder, dass deine Figur Arme und Beine hat.
Hä? Ja, wenn es gegangen wäre.
Ja. Dass du so wie Rayman rumgelaufen bist, so ohne Arme und Beine.
Ja.
Ja.
Ja, ich bin absolut begeistert. Ich bin mega positiv überrascht und hätte sie ja selber nicht erwartet. Ich dachte, okay, ich dachte jetzt nicht, es wird ein total Flop.
Nö.
Aber ich dachte, ja, okay, es ja, halt so, ja. Aber es ist wirklich, also ich finde es halt echt richtig geil. Also, auch obwohl ich es jetzt nie wieder spielen werde, natürlich, weil ich es seit Montag nicht gespielt
habe. Ja, schade eigentlich.
Ja,
aber ich hoffe, du hast schon deinstalliert, die Platte
aber
ist sonst voll.
Es ist halt total geil.
Ja, schade, ja. Tja, aber kannst du ja bei YouTube angucken, wie es ausgeht. Also.
Ja, ja, habe ich auch vor, ja, jetzt. Ja.
Das spart ja einfach die ganze...
Ja, es ist... Ja. Ah, ich kann dabei nicht ernst bleiben, Alex. Tut mir leid.
Tut mir leid. Ja. Tut mir auch leid. Noch was gespielt?
Mir fällt gerade nichts
ein. Ein Glück. So, dann bin ich dran. nee, nur ganz kurz. Ich habe die Halo Master Chief Collection weitergespielt. Ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen. Für viele, die...
Geil, die Zwischensequenzen.
Ja, genau. Das ist nicht der Spieleveteranen-Podcast, ja? Also es sind ja wohl echt alte Spiele.
Das
Halo 1?
Saskia hat schon gespoilert. Wenn man sich die Zwischensequenz, also vor allem bei Halo 2, das hat ja 60 Minuten neue Zwischensequenzen bekommen. Und die sind ja von dem Studio Blur. Und nicht zu verwechseln mit dem Spiel Blur, ja, sondern, oder mit der Band Blur, ja, sondern das ist ja so ein Renderstudio, was sich spezialisiert hat auf CGI-Videos. Und jeder, der jetzt so nicht gleich unbedingt weiß, was die so zum Beispiel noch gemacht haben, die haben diese ganzen geilen Trailer gemacht für die Star Wars The Old Republic, für das MMO, wo alle gesagt haben, boah, wenn das Spiel nur halb so geil ist wie die Trailer, ist es ja wohl instant geil. Nur leider stellte sich heraus, dass das Spiel nur so ein Zehntel so geil war wie die Trailer. Aber das sind echte CGI-Masterminds, die richtig cool drauf sind. Und da muss Microsoft oder beziehungsweise 343 dann eben auch wirklich mal wieder viel Geld in die Hand genommen haben, weil die rechnen ja nach Minuten ab und das ist ganz schöner Bombast. Also allein deswegen glaube ich, das ist so wie, weißt du, bei uns mit GTA 5, Ego-Perspektive, lohnt sich nochmal durchzuspielen. Glaube ich, die ganzen Halo-Fans müssen da schon zugreifen, weil Halo 2 jetzt plötzlich endlich mal Sinn ergibt und noch dazu geil aussieht in den Zwischensequenzen. Mein lieber Scholli.
Ich habe auch so Vergleichsbilder gesehen von den Zwischensequenzen und das ist echt, also das ist ja Hammer.
Das ist wirklich
Hammer. Damals waren die Zwischensequenzen ja, glaube ich, Ingame-Grafik, also so wie das aussah. Und jetzt ist es ja, also hallo.
Ingame-Grafik mit aufploppenden Texturen, also das war ja so ein Texturen-Bingo, also da konntest du ja dann immer mitzählen. So
wie bei Assassin's Creed.
Ja, genau. So, dann habe ich die Singleplayer-Kampagne durch von Call of Duty Advanced Warfare. Und muss sagen, Leute, ist das ein optisches Brett, ja? Das wird mir nicht genug gefeiert, weil was da an Technik, vor allem was die Gesichter angeht, der Figuren, und ich meine natürlich, klar, alle gucken sich Kevin Spacey an, aber man muss auch sagen, ich habe das noch nicht gesehen. Wir brauchen jetzt keinen technischen Fortschritt mehr. Wir können in Spielen Gesichter so darstellen, dass sie von den Schauspielern und von den realen Figuren eigentlich nicht zu unterscheiden sind. Da gibt's auch nicht mehr dieses Uncanny Valley, ja? Das ist nicht mehr dieses so, sieht aber ein bisschen künstlich aus oder so. Ich meine, okay, Heavy Rain und so ist da schon auch sehr weit gewesen. Aber ich muss wirklich sagen, ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie geil die Zwischensequenzen aussehen, was das für ein geiles Motion Capturing ist und wie lebensecht diese Figuren aussehen. Also auch die Augen und die Zähne, die Mundpartien, das ist Hammer. Also wenn du diese Technik zur Verfügung hast und natürlich ist Activision und die Studios hier Sledgehammer und Raven sind jetzt natürlich mit unsagbar vielen finanziellen Mitteln ausgestattet, aber da brauchst du eigentlich jetzt nicht warten so auf neue Grafikkarten, Prozessoren oder sonst was. Du kannst eigentlich Menschen einfach so darstellen, wie echte Menschen. Also klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber ich hatte jetzt den Eindruck, die Zwischensequenzen und so, die sind bei Call of Duty genauso auf dem Niveau, wie wir vor ein, zwei Jahren noch so über diese Blizzard-Trailer gestaunt haben, weißt du? Wie bei Diablo. Sind ja auch immer ganz coole Gesichtsanimationen. Ja,
aber das ist doch dann aufgehübschte Spielgrafik, oder nicht? So, also das ist doch nicht die echte Ingame-Grafik.
Es gibt, man merkt das ja, es gibt Zwischensequenzen und es gibt Ingame-Grafik, wo auch ein Kevin Spacey mal mit dir redet, wenn er zum Beispiel im Jeep vorne drin sitzt oder in anderen Szenen. Da wird ein leichteres, ein einfaches Charaktermodell genommen. Das ist schon richtig. Aber nichtsdestotrotz, in den Zwischensequenzen wirkt das halt extrem lifelike. Und wenn man halt zum Beispiel jetzt gerade so House of Cards geguckt hat und die Figur, die Kevin Spacey da spielt, ist nur sehr, sehr ähnlich mit der Figur, die er bei als Atlas-Chef da Mr. Irons in Call of Duty spielt, dann ist das schon wirklich unheimlich, wie mit den Blicken und sowas. Also man hat wirklich das Gefühl, da schauspielert einer. Und das ist schon für eine virtuelle Figur ziemlich cool. Und dann im Spiel selber, muss ich sagen, ist es grafisch auch sehr, sehr ordentlich. Du hast, also ich finde das durchaus hübscher als Killzone, jetzt, also das PS4 Killzone.
So ein
Eins. Ja, du hast halt so geile Schauplätze. Das spielt ja so ungefähr im Jahr 2055, dann macht es noch einen Sprung auf 2060. Und du hast halt, also mein feuchter Traum ist ja, wenn das nächste Deus Ex, was Square Enix macht, ja, nur so aussieht, halb so gut aussieht wie das, ja, dann bin ich schon im Himmel. Dann reicht es.
Sieht
das
aus wie Deus Ex 3?
Ja, ja.
Zwar halb so gut aussieht.
Ja, mal gucken. Also, das ist wirklich ein sehr cooles Brett. Der kleine Schönheitsfehler ist natürlich, dass spielerisch die nicht viel Bock haben, da vom Pfad abzuweichen. Also du hast immer noch diese sehr, sehr typischen Call of Duty-Missionen. Irgendjemand läuft vorne weg und du musst dem folgen. Also das ist fast das ganze Spiel, fast jede Mission ist, irgendjemand schreit dir Befehle zu und rennt vor oder du musst vorrennen. Also du hast in dem nie irgendwie eine Gelegenheit, selbst irgendwie was zu entscheiden, zu bestimmen oder so. Du rennst immer hinterher und ballerst und ballerst. Dann hast du wieder dieses alte Gameplay. Du läufst über einen Checkpoint und dann hören die Gegner auf nachzuspawnen. Du kannst wieder weiterrennen und so. Das ist also genauso, wie es vor 10 Jahren schon bei Call of Duty war. Das ist halt leider noch da. Auch wenn sie so sehr viele neue Gadgets drin haben. Also 3 verschiedene Arten von Granaten, ja. Dann 3 verschiedene Arten von Blendgranaten, EMP-Granaten, sonst was. Du hast 3 verschiedene Arten von diesen Exosuits, aber die kannst du halt nicht von der Mission auswählen, sondern du kriegst für jede Mission deine Exo, deinen Anzug zugeteilt und der kann bestimmte Sachen, die du gerade in dieser Mission brauchst. Es ist halt in dem Sinne wieder super linear, aber du musst dann wenigstens nicht großartig nachdenken. Es ist
ein bisschen schade, dass sie sich da nicht so die Mühe geben, das so ein bisschen flexibler zu gestalten. Also andere Leute würden ja bei anderen Spielen da halt wirklich daraus was machen.
Ja.
Ja, dass du halt verschiedene Items hast sozusagen, die du dann halt auch selber klug einsetzen musst. Ja. So, und dann selber überlegst, welche Exosuit nimmst du denn jetzt so?
Zum Beispiel
Sprungkraft oder lieber ein bisschen mehr Stärke, da kann man ja einiges mitmachen.
Ja, und alle Gadgets, die so irgendwie modern und so sind, sind immer nur so nach Zuruf. Hey, jetzt hier, benutzt das Schild, jetzt hier, Sprengladung setzen und so. Also das ist, du bist da wirklich so, du bist zwar, was ganz cool ist, halt die ganze Zeit über dieselbe Figur und die Story macht jetzt auch endlich mal Sinn und man kann der folgen, aber du bist halt wirklich fast die ganze Zeit immer nur Befehlsempfänger. Was cool ist, weil das Spiel andererseits dir ja auch immer einredet, dass du so wichtig bist. Obwohl du eigentlich quasi immer jemanden brauchst, der dir jetzt sagen muss, was du zu tun hast. Ja? Weil du sonst irgendwie zu blöd bist, dir die Schnürsenkel zuzumachen. Aber optisch halt wirklich, wirklich ein Traum. Also finde ich so für Grafikhuren alleine so schon die
50. War nur ein Witz.
Ich habe das nur kurz, diesen kooperativen Multiplayer gespielt, wo man wieder so eine Art Horde-Modus macht. Da sieht es halt auch ganz nett aus. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt noch keine Zeit. Für mich war bis jetzt immer Call of Duty und so wird es auch dieses Jahr wieder bleiben. Einmal Michael Bay-artig Kampagne durchspielen und dann wieder verkaufen. Also das ist halt wie ein gut gemachter Actionfilm. Es bleibt auch fast gar nichts hängen, weil du eben, wie gesagt, als Spieler selber zu wenig in dem Spiel machst oder erlebst, ja. Du bewegst das Fadenkreuz und knallst Leute ab. Aber das Ganze sieht trotzdem so geil aus und ist so cool inszeniert und technisch so top-notch, dass du so ein bisschen so mit geöffnetem Mund spielst und die ganze Zeit staunst. Dann ist es nach 6 Stunden vorbei und dann denkst du dir so, na gut. Ja, so, okay.
War eine schöne Dach.
Weißt du, so wenn du so Deus Ex gespielt hast oder früher in System Shock oder egal was, oder selbst hier,
System Shock?
Wenn 2 Leute Sunset Overdrive spielen, dann fallen dir bestimmt immer geile Geschichten ein, so nach dem Motto, boah, und dann habe ich hier mit der extra Waffe und dann dieses krasse Combo oder irgendwas, ja. Wenn wir drei jetzt alle Call of Duty Advanced Warfare, wir haben alle exakt dasselbe Spiel gespielt, dieselbe Action gehabt und da gibt es halt überhaupt nichts, was sich da ändert. Aber nichtsdestotrotz ist es halt trotzdem ein Hingucker. Aber was ich ja eigentlich noch erzählen wollte, ist, ich habe ja vorgestern habe ich jetzt angefangen, Assassin's Creed Unity zu spielen. Oh, leider auf der Xbox One, muss ich sagen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht auf der PS4 noch ein bisschen runder läuft. Das ist so ein kleiner Unterschied, das merkst du, wenn du immer switchst zwischen Call of Duty Advanced Warfare, ist halt auch immer dieses felsenfeste 60 Frames und dazu diese super gelutschte High-End-Grafik. Also deine Augen fangen schon bald an zu tränen, einfach so vor Genuss, ja, vor Freude, weil es alles so flüssig ist und so knackscharf. Dann gehst du zu Assassin's Creed, was auch extrem überdetailliert ist und sehr gut aussieht, was aber nie richtig stabil seine Framerate raten kann, ja.
Ja, damit habe ich nämlich gerechnet.
Mal
so, gibt's da auch Pop-Up und so?
Ein bisschen. Aber okay, das muss man sagen, gibt's bei Forza Horizon auch, wenn man ganz schnell fährt.
Das, ja, so ein Rennspiel.
Ja. Aber es ist, ja. Es ist nicht vergleichbar. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ehrlich bist, so in Call of Duty Advanced Warfare, da gibt es viele Missionen, wo du so ganz schnell unterwegs bist, so auf Dächern von Bussen oder in so einem coolen Boot, was sie eigentlich komplett bei James Bond geklaut haben, weil das kann auch kurzzeitig tauchen. Das ist genauso wie dieses Boot aus hier, die Welt ist nicht genug. Und du hast nie Pop-Ups oder so. Meinst du
nicht der Spion, der mich liebte?
Nein. Das ist ein Lotus Esprit, den du meinst. Ich meine aber das schwarze Boot, was Pierce Brosnan in London fährt und dann kurzzeitig untertaucht. Was widerspreche ich überhaupt?
Du bist doch hier der Bond-Nerd.
Ja, eben. Man kann ja über Call of Duty viel sagen, aber weißt du, das hat halt immer so, das läuft halt perfekt. Und ich meine, zum Beispiel Ghost lief ja auch ziemlich perfekt, sah halt bloß scheiße aus. Und jetzt Advanced Warfare sieht halt super krass geil aus und läuft halt auch völlig rund.
Ja, das und sind aber auch so Tunnelspiele, ne? So,
ja, genau. Ja, wobei, das fällt, so nicht, das fällt dir manchmal nicht so auf, weil du hast so Missionen, die zum Beispiel so ein Gebiet, so Neu-Irak oder so, das ist halt eine riesige Stadt und du läufst innerhalb dieser Mission von einem Ende der Stadt zum anderen und machst dann mal eine Bootsverfolgung, Jagd durch eine andere. Also, weißt du, du hast schon ein Gefühl der Größe. Natürlich läufst du immer nur abgesteckte Bahnen. Aber das ist ähnlich wie bei Killzone. Du hast halt auch eine irre Fernsicht, ja? Du siehst da Häuser in Kilometer Entfernung. Aber Assassin's Creed Unity, wie gesagt, wo man Arno ist, muss ich immer an unseren Berliner Radiosender denken, hier 104.6 RTL mit Arno und der Morgencrew.
Ich nicht.
Ja, ich weiß. Ja, auch die meisten Podcast-Zuhörer nicht, deswegen ist das völlig der Rohrkrepierer-Witz. Aber
ist der Rohrkrepierer aus dem Rohr deiner Mutter gekommen.
Ich muss mal sagen, Assassin's Creed Unity, ich genau wie bei, und deswegen meine ich so, das ist jetzt echt so, jetzt fängt die Generation langsam an, wirklich ihre Zähne zu zeigen. Ich finde es unfassbar schön. Und ich glaube, dass das Unity, das wird auch vielleicht in Schulen oder so, kann das für den Geschichtsunterricht benutzt werden. Weil diese originalgetreue Nachbildung von Paris um 1780 rum, nicht nur durch den geschichtlichen Kontext, den das Ganze hat, sondern einfach, wenn du dir anguckst, Schloss Versailles, Notre Dame, Sacré-Cœur und so, alles derart penibel und derart gut grafisch nachgebildet, das ist schon ein Hammer. Und das setzt auch so viel Ressourcen und so viel Leute voraus, dass das halt nur so drei, vier Studios in dieser Welt stemmen können. Und Ubisoft mit seinem Ubisoft Montreal, Ubisoft Shanghai und sonst was, wo dann zeitweise
immer. Das sind immer, schon die drei, vier Studios,
ja? Ja, das sind noch ein paar mehr. Wo Ubisoft Bukarest, und wie gesagt, Ubisoft hat zu Hochzeiten an so einem Assassin's Creed arbeiten über 1000 Leute. Und das merkst du auch sofort, wenn du das Spiel spielst, weil ich hatte zum Beispiel. Das
ist wieder total wir alles. Ja, es gab ja mal das Problem, dass, es gab ja diesen Insider, der bei Assassin's Creed ja ausgeplaudert hat, dass manche Teams dann gar nicht wussten, was die anderen gemacht haben.
Wenn die jetzt nur beschäftigt sind, irgendwelche Sofas zu konstruieren oder so, müssen sie das vielleicht auch gar nicht wissen, weißt du? Das ist, für mich ist das ja eher so ein riesiger Arbeitsaufwand, dieses ganze Zeug in 3D zu rendern. Also es wirkt ja schon, weißt du, alleine wenn du dir Notre Dame anguckst, ja, das ist ja schon, das ist ein Gebäude in Paris und die Stadt ist halt, also Ile de la Cité da, die Mitte und so, ist fast komplett nachgebildet. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, es ist ein Hammer und bringt mich immer wieder in diese Traumwelt halt, wo ich immer gedacht habe, dass da sind Spiele auch besonders stark, nicht nur wenn sie so erzählerisch gut sind, sondern wenn sie dich wirklich so in so eine Welt hineinversetzen, dass du so diesen Holodeck-Charakter hast. So. Dass ich jetzt wirklich mal so Frankreich im 18. Jahrhundert erleben, riechen, schmecken kann, ja? Und das bietet das Spiel halt wirklich enorm gut. Auch wenn das Ganze drumherum eben wieder relativ typisch Assassin's Creed ist, plus auch die relativ typische Assassin's Creed, ich werde jetzt erstmal Assassine Geschichte und so, wo man auch langsam so denkt, so, ach Leute, das erzählt er mir jetzt zum 7. Mal, wie einer jetzt in den Rang der Assassinen aufgenommen wird. Können wir das den Teil nicht überspringen vielleicht und gebt mir einfach gleich die Klinge in die Hand. Das ist zwar ein bisschen nervig, aber atmosphärisch super. Und dann muss ich noch sagen, zwei Sachen haben mich überrascht. In den E3-Trailern und so hat man ja immer oft gesehen, wie Arno dann so durch Häuser durchrannte. Und da habe ich immer gedacht, so, ja, das zeigt er mir jetzt hier in der E3-Demo, so in dem einen Haus, weil ich in dem einen Haus mal durchrennen kann, ja. Aber dass in dem Spiel fast jedes Haus innen ausmodelliert ist und man fast überall durchrennen kann und du findest da drin immer wieder auch mal wieder Schatztruhen oder immer anders gestaltete Räume und Kunstwerke und sowas, das hat mich dann auch schon wieder extrem verblüfft, ja. Dass das halt nicht nur so irgendwie so hier so an zwei Orten ist, sondern das, was wir bei vielen anderen Spielen noch immer kritisieren, weißt du, so, du hast eine riesen Open World, du kannst nirgendwo reingehen. Ja, das sind alles nur so, so eine Häuser wie im Film, ja, so eine Pappfassaden. Aber nein, da kannst du halt in irre viel Gebäude reingehen. Und es ist wirklich ziemlich cool gemacht. Und sie haben, finde ich, das Gameplay auch nochmal extrem optimiert. Also du kannst jetzt, ich habe jetzt überhaupt nicht mehr diese Probleme wie früher, dass ich daneben springe oder sowas. Mhm. Ich habe den Eindruck, das ist jetzt ein bisschen wie bei Infamous oder so, du klebst automatisch immer überall dran. Also du kannst auch wirklich jetzt dieses parkourartige Rennen, der findet immer irgendwo Halt und Griff und sowas. Dieses ganze Nervige, weißt du, zum Beispiel früher konnte dir das doch fast passieren, dass du daneben springst und keinen Halt findest und dann zum Beispiel runterfällst beim Versuch auf den Aussichtspunkt zu klettern. Das geht jetzt eigentlich nicht mehr. Du klebst immer überall dran. Das haben sie also wirklich nochmal super hinbekommen. Und dann haben sie auch das
Stealth. Kann natürlich auch nervig werden, ne? Wenn man dann klebt, wenn man eigentlich irgendwie nur an irgendwas vorbeirennen will, zum Beispiel einen Schornstein oder so.
Nee. Das ist
dann klettert er da rauf oder was weiß ich.
Ja, genau. Vom Feeling ist es auch wie ein bisschen so wie bei. Du kannst ja jetzt auch wieder so unter Sachen durchrutschen und sowas, wie bei Sleeping Dogs und in Verfolgungsjagden. Das ist ziemlich cool gemacht. Und das, was ich jetzt auch toll finde, weil Black Flag ist ja noch nicht so lange her. Das ist ein Jahr her. Und was haben wir damals alle abgekotzt über das Stealth? Jetzt funktioniert das Stealth auf einmal richtig gut, weil sie einfach folgendes.
Schleichknopf.
Ja, sie haben einfach folgendes gemacht. Sie haben einfach 1:1 die Splinter Cell-Technik eingebaut. Das Spiel ist genau wie Splinter Cell. Du hast den Schleichknopf, wie Saskia gesagt hast. Du kannst hinter Gegenständen in Deckung gehen mit A, wo er so automatisch so an eine Couch oder sowas rangeht. Und genau wie bei Splinter Cell, was jetzt auch andere Spiele schon hier wie Mordor nachgemacht haben, wenn du irgendwo gesichtet wirst, bleibt so eine Silhouette von dir da. Ja, da braucht der Hund gar nicht bellen, das ist so. Ja? Es ist mir egal, was der Hund da versucht zu erklären. Es bleibt so eine leuchtende Silhouette, dass du immer weißt, okay, hier haben mich die Wachen das letzte Mal gesehen, renne ich woanders hin. Das alles klappt jetzt. Ich habe jetzt auch wieder der große Unterschied zu Call of Duty. Du hast jetzt so bei diesen Missionen halt eben wirklich das Gefühl, es macht Spaß zu schleichen. Und nicht so wie, weißt du, bei Black Flag so, wenn schon sowas kam, so, hey.
Da ging's ja, gab's ja auch. Also in allen vorherigen Assassin's Creed gab's das ja eigentlich nicht.
Ja, genau. Nicht in dem Maß. Und in dem Maß gibt's jetzt auch nicht mehr, aber.
Also nicht in einem kontrollierbaren Maß.
Ja. Das ist aber eigentlich total bizarr. Es ging immer darum, auch unauffällig zu töten. Ja. Und es gab nie einen Schleichknopf. Mhm. Also,
Und es ist auch so naheliegend, weißt du, weil Splinter Cell ist ja auch eine Reihe, die haben sie ja auch schon ein paar Jahre. Dass sie das jetzt endlich mal wirklich direkt übernehmen. Und sie haben es gemacht. Also deswegen für mich ist es nicht nur, wie gesagt, so technisch so extrem beeindruckend, so vom Umfang und von wie, ich kann das Wort bald nicht mehr hören, so von der Detailverliebtheit, aber auch spielerisch steuert sich das jetzt richtig gut, genauso wie eben das letzte Splinter Cell.
Jetzt bin ich ja noch mehr gehypt. Aber warum ich vorhin so aufgeschrien habe, kurz bei Assassin's Creed Black Flag, als du es erwähnt hast, weil mir ist zuletzt halt aufgefallen, dass ich mich jetzt auch total auf Unity freue, jetzt ja noch mehr durch dein Gehype-Gerede hier. Aber dass mir halt aufgefallen ist, so vor einem Jahr fand ich das absolut geil, Black Flag zu spielen. Also ich fand es geil, mich darauf zu freuen, dass jetzt die Xbox One kommt und dann einfach die Next-Gen-Version von diesem Spiel zu zocken. Und dann habe ich gedacht, ja, aber jetzt kommt schon wieder Unity. Mhm. Also das ist jetzt ein Jahr her. Es ist jetzt ein Jahr her und Ubisoft gibt überhaupt nicht die Möglichkeit, richtig so ein Spiel zu verarbeiten. Was eben wie bei einem Mass Effect ist jetzt 2 Jahre her, dass der dritte Teil erschienen ist.
Weißt oder du, sogar hast schon so, 3, oder? Würde ich fast sagen.
Nee, 2012, okay. Ich habe vorhin nachgeguckt. Okay. Also ich glaube, vielleicht auf der PlayStation 3 nee, kann sein natürlich, ja. Dass es dann irgendwie ein Jahr später kam. Wobei, ist ja egal jetzt.
Hast du recht. 2 und 3 kamen halt gleichzeitig für alles.
Hast du recht.
Ja, okay.
Für die Wii U halt, kam es später, aber okay.
Stimmt.
So langsam kriegst du halt so das Gefühl, okay, ich habe jetzt wieder Lust auf ein neues Mass Effect.
Ja.
Aber du hast es halt erstmal so verarbeitet und denkst wieder so schön daran zurück und erfreust dich an den Gedanken, an diesem Spiel. Und bei Assassin's Creed denkst du so, oh, Black Flag war eigentlich schon voll geil. Das erste so richtige Assassin's Creed für die New Gen. Und jetzt kommt schon wieder Unity. Das ist so, es ist echt einfach krass.
Aber
alleine halt irgendwie so für die Menschheit selbst das alles zu verarbeiten.
Aber Assassin's Creed Unity ist halt jetzt wirklich ein Next-Gen-Spiel, während Black Flag ja nur so ein bisschen aufpoliert war. Und man muss sagen halt, es gibt so viele, wie gesagt, so technische und steuerlich und gameplay-mäßige Vorteile. Was ich zum Beispiel noch gar nicht mitbekommen habe, ist, dass du im Singleplayer-Spiel ungefähr nach 1-2 Stunden, so in Sequenz 3, gibt ja wieder wie immer so, das Spiel ist aufgeteilt so in 12-13 Sequenzen, ab Sequenz 3 kannst du halt diesen Koop benutzen. Und kannst, da gibt es halt in der Singleplayer-Kampagne wieder so Wege, dass du Koop-Missionen startest und sowas. Was alles so komplett integriert ist. Konnte ich bis jetzt noch nicht machen, weil natürlich so gut wie so außer den ganzen Testern weltweit kaum einer online ist. Und das wird dann ein bisschen schwierig mit dem Matchmaking.
Gibt es da auch wieder... Nee, erzähl erstmal.
Nee, aber was ich meinen will ist... zum Beispiel, ich hätte jetzt, muss ich sagen, überhaupt keinen, also nicht so richtig Lust, wenn das Assassin's Creed Rogue, was ja jetzt für die PS3 und Xbox 360 erscheint, das einzige Assassin's Creed dieses Jahr wäre, dann würde ich langsam auch so eine Müdigkeit bekommen. Weil jetzt wieder mit Schiffen und wieder in dieser Welt rumfahren, würde ich sagen, egal, wenn die da auch tollen Walfang machen oder sonst was oder auf der Antarktis, mit Schiffen habe ich erstmal die Schnauze voll. Aber Unity schafft es halt eben wieder weg von Schiffen, wieder historisch ein viel spannenderes Kapitel und dann plötzlich halt dich mit dieser Hammer-Grafik einfach nur so voll zu ficken, dass du, das kann man nicht anders sagen. Also ich habe jetzt in diesem November das erste Mal dieses Gefühl so, boah, das ist also Next Gen, ja, und zwar mit Call of Duty und mit Assassin's Creed und mit den Halo-Zwischensequenzen, weil das eigentliche Spiel, das ist nicht so krass. Und ich meine, wir werden genauso in einer Woche oder zwei Wochen davon rumsabbern, wie krass Far Cry 4 aussieht auf den neuen Konsolen. Aber jetzt ist langsam Zeit für die Dividende, weißt du, jetzt wird bezahlt. Und das ist
sehr dramatisch.
Ja, aber das ist wirklich Hammer. Und mich freut es, dass halt Ubisoft es geschafft hat, eben auch gameplay-technisch das Spiel jetzt wirklich so angenehm spielbar zu machen. Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, deswegen, ich bin so froh, dass ich das jetzt nicht so unter Zeitdruck für einen schriftlichen Test irgendwie schnell spielen muss, weil, weißt du, spätestens zu Absequenz 3, wo ich jetzt bin, wird ja wieder klar, wie viel es da zu tun gibt. Ja. Wie viel es da wieder so an Nebenmissionen an. Dann gibt es noch die iOS und Android Companion App, auf der kannst du auch wieder Missionen machen und so weiter und so fort. Dann Uplay und Vernetzung und bla bla bla, ja. Das ist eigentlich auch wieder so ein Spiel.
Also was hasse ich aber inzwischen, ne? So, weil du dann immer irgendwie das Gefühl hast, dass es vielleicht nicht vollständig gespielt. So.
Ja, es sei denn, du hast all die Geräte. Dann,
ja, trotzdem, ich will ja das ist so ein Spiel auf einem Gerät spielen.
Ja, aber ich habe zum Beispiel gerne bei Black Flag dieses iOS-Spiel gespielt, wo man die Schiffe durch die Gegend schicken konnte, diese Aufträge machen konnte. Weil das fand ich finde es immer cool, was für diese großen Spiele, die ich zu Hause habe, so unterwegs mitzunehmen und da immer das Gefühl zu haben, ach, manage ich mir noch meine Assassinen-Gilde oder sowas. Finde ich cool.
Ja, da hätte ich dann lieber richtiges Crossplay.
Nee. Aber
dafür gibt es natürlich auch kein Handheld, das das irgendwie packt.
Oder eben, so. Und ich will auch nicht unbedingt in der S-Bahn irgendwie so eine anspruchsvolle Schleichmission spielen, weil die Missionen sind von der Musik, von den
Cutscenes. Nee, aber da könntest du so diesen Sammelkram machen.
Ja, das stimmt.
So,
ja?
Auf den du irgendwie so gar keinen Bock hättest zu Hause, weil das halt irgendwie ein bisschen Zeitschinderei ist.
Ja, das habe ich
unterwegs ist es halt bekloppt genug, um das dann irgendwie da die Bahnfahrt sich zu vertreiben.
Das habe ich ja manchmal mit Remote Play mit der Vita gemacht, dass ich dann so auf der Couch gesessen habe, irgendwas im Fernsehen geguckt habe und nebenbei irgendwie Schatztruhen gesammelt habe.
Ich muss auf jeden Fall
sagen, das klingt ja auch richtig übel.
Du hast jetzt auf jeden Fall genau das halt gesagt, was ich auch so erwartet habe, weil ich habe auch, ich finde Black Flag und das ganze Piraten-Setting und so total geil und ich würde mir echt wünschen, dass es aber halt ein unabhängig von Assassin's Creed halt so ein Piraten-Seefahrtsspiel gäbe. Aber ich habe mir echt gewünscht, seit dem dritten Teil, dass man halt wieder so mit monumentalen Gebäuden und sowas so ein Assassin's Creed erschafft. Wie der zweite Teil, weil das ist mein liebster Teil so von diesem ganzen Assassin's Creed-Feeling und das hat es jetzt einfach so bestätigt, dass es halt einfach wieder so wie es sein soll irgendwie ist. Wie geil ich auch, wie gesagt, Black Flag finde.
Und die sind monumental, die Gebäude, ja. Wobei, wie gesagt, das ist alles ein bisschen... Es spielt sich halt jetzt deutlich leichter und griffiger auch dieses ganze... Ich habe den Eindruck, du kannst dieses ganze Parcours-artige, das ist jetzt so ein bisschen so automatisch cool. Weißt du wie? Also du musst jetzt nicht mehr so richtig genau... Also ich weiß ja noch, wie zum Beispiel die Shanties jagen in Black Flag, ja? Mhm. Boah, wie oft ich das nochmal neu starten musste, weil ich daneben gesprungen bin, ja? Jetzt springt ja fast nie mehr daneben. Das kommt ja zwar so ein bisschen vor...
Vor allem dann nur auf diesen Holzhütten auch.
Das hat ja so... Nee, also das...
Wie sind denn die Kämpfe?
Die Kämpfe sind halt, ich muss jetzt mal sagen, es
hieß knackiger.
Ja, guck mal, ich bin ja jetzt erst, also ich glaube, die haben noch Potenzial, knackiger zu werden. Es werden ja bestimmt auch später wieder, weißt du, diese besonderen Einheiten kommen, so wie gepanzerte mit Schilden oder Speerträger oder so schwere Einheiten, wie bei den letzten Teilen. Bisher ist das Kampfsystem eigentlich... Also ich finde, das hat man jetzt langsam so in seiner Spieler-DNA drin. Wenn der Gegner angreift und dabei seine Lebensanzeige gelb aufleuchtet, konterst du, machst einen perfekten Konter und weiter geht's. Ja, das ist wie gesagt, Batman, Mordor, Sleeping Dogs.
Na, da ist es ja nur wichtig, dass es Gegner gibt, die das auch ein bisschen aufbrechen, die du halt auf andere Art und Weise erledigen
musst. Genau, und das wird es hier bestimmt auch geben, gehe ich einfach mal davon aus, soweit bin ich aber noch nicht.
Und wie flüssig das halt spielt, ne? Also ja. Bei Batman war das irgendwie besonders flüssig. Und was ist mit der modernen Komponente?
Wie gesagt, das wird jetzt, man kennt es langsam, ja. Es ist wieder so, dass das Ganze wieder in so eine fiktive Geschichte eingebettet wird mit Abstergo, und Abstergo arbeitet an so einem neuen System, wo sie die...
Basiert doch nicht auf realen Ereignissen, ja?
Wo sie... Du bist auch wieder als Spieler, quasi wirst du wieder so direkt angesprochen von so einem modernen Templer-Leuten.
Wie im vierten, ungefähr.
Dann, ja, im vierten wirst du da nicht von diesen Gottheiten, von diesen angesprochen?
Stimmt.
Im vierten bist du bei den Videospieldesignern.
Da bist du aber halt direkt...
Stimmt. Im vierten läufst du, aber diesmal wirst du quasi als Körperloser direkt so von so einer, in so einer Videosequenz von so einer anderen Frau angesprochen, die so sagt so... Oh. Weil es geht ja darum, dass du, eigentlich spielst du ja dieses neue Abstergo-Spiel, was dich quasi so in die Vergangenheit von... ja, in die komplette Welt der Geschichte zurückversetzen soll. Das ist so eine Art Spiel, was so ein Produkt, was die verkaufen, ja? So wie bei der Matrix, so eine Schnittstelle. Und das benutzt du. Und dann mittendrin hackt sich dann so eine eine Assassinen-Hackerin rein und sagt dir so, hey, wir brauchen dich und du musst jetzt diese Erinnerung von Arno nachleben, weil wir sind auf der Suche nach so einem Stück DNA, weil wir die Templer und die Assassinen versuchen jetzt um die Wette, die in der DNA der Menschen ist nämlich auch noch diese wie heißen die, es gibt ja so eine Urmenschen quasi bei Assassin's Creed, weißt du, die vor den Menschen da waren, so die, ja. Die Erstgeborenen oder die gibt's ja in jedem Scheißspiel mittlerweile, ja, so eine Rasse, die vor uns da war und so eine Gottrasse halt. Und das ist halt wieder dann, dass du als Spieler quasi wieder so, also es gibt wieder so diese zwei, drei Ebenen, und ich denke mal, es gibt ja auch so einen Moment am Anfang, wo du so Arno bist und dann aufgenommen wirst in die Assassinen-Gilde, und jetzt kleiner milder, das ist jetzt kein Spoiler, das ist kein Story-Spoiler, aber ein Gameplay-Spoiler, dann kommt so ein Du erlebst dann sowas so Devil May Cry-artiges, weißt du, dass du durch so eine Welt rennst, die so zerfällt. Und dann springst du so von Plattform zu Plattform, und um mich herum bricht alles zusammen. Und ich glaube, das Spiel wird noch sehr oft so eine abgefuckten Mindfuck-Sachen machen, wo diese Trennung aus was ist real und was ist jetzt Spiel und so immer mehr aufgehoben wird.
Aber du steuerst in dieser modernen schon die Figur, oder?
Nee, noch nicht. Das gab's noch nicht. Das sind nur Zwischensequenzen. Also es gibt auch keine Third-Person-Perspektive oder so, sondern die reden dann mit dir als Spieler.
Das war ja im vierten auch schon so, dass das in der Ego-Perspektive ablief.
Nee, da läufst du doch durch Abstergo durch.
Ja, aber in der Ego-Perspektive.
Ach so, stimmt.
Beim ersten?
Stimmt.
Nein, im vierten.
Nee, er hat recht. Ja, beim stimmt, da war diese komische Ego-Perspektive. Aber jetzt kannst du überhaupt dich in der Jetztzeit überhaupt nicht frei bewegen.
Okay. Aber das ist ja
vielleicht auch besser.
Also ich meine, ich muss sagen, im vierten Teil war eigentlich auch ganz nett, dass du da auch so Nebenaufgaben machen konntest.
Aber wir haben die ausgebremst, also oder?
Das in den Vorgängern, aber es war, es war halt wieder so, wenn ich Assassin's Creed spiele, dann will ich eigentlich nur in dieser Zeit sein und nicht jetzt in diesem...
Ich sag's immer wieder, das war von vornherein so ein Fehlkonzept, irgendwie dieses Science-Fiction-Szenario zu stecken.
Im ersten Teil, das war, glaube ich, das ist der größte Schock für alle Spieler. Die starten dieses Spiel und was ist? Du bist erstmal so ein komischer Deathman.
Nee, also ich glaube,
ich muss sagen, diese Grundidee dahinter dann, wie sie es jetzt weiterentwickelt haben, zu sagen, ja, du spielst immer so Vorgänger, ist ja eigentlich auch ganz nett. Dadurch erklärt sich ja immer, wie dein HUD funktioniert im Endeffekt und deine Lebensanzeige und die Karte. Das ist dann ja gut integriert, sag ich mal. Das ist ja dann.
Ja, ich habe auch den
Eindruck. Nervt auch in anderen Spielen immer so auch so Fantasy-Rollenspiele oder so, wenn man da so Anzeigen sieht.
Ich habe auch den
Eindruck, auch anders lösen können.
Ich habe auch den Eindruck, sie machen jetzt einfach so den Story, dass es halt diesen ewig währenden Konflikt zwischen Assassinen und Templern gibt und dass man jetzt halt mit diesen ganzen Softwareprogrammen von Abstergo und wie die alle heißen, quasi jetzt einfach nur die gesamte Geschichte abgrast, so immer nach Edensplittern oder nach irgendwelchen anderen DNA-Resten von den Hinterbliebenen oder Vorgängern oder wie die auch immer da heißen, so dass man, weißt du, diese in der Jetztzeit das so weit wie möglich zurückfährt, damit man quasi immer einen Grund hat, einfach in der Geschichte hin und her zu springen. Also,
Ja, natürlich.
Und das ist halt auch wirklich ganz praktisch, weil genau, wie Saskia gesagt hat, ich wollte auch immer dann in der Karibik sein, ja, und nicht wieder durch irgendwelche Büroräume schleifen und irgendwelche Computer abhören oder sowas.
Ach so.
Und nö, also das ist, aber wie gesagt, ich finde es nur manchmal ein bisschen schade, dass es halt eben, wie gesagt, dass man merkt, das läuft nicht so richtig total rund und flüssig, wie es vielleicht sein könnte. Und das, obwohl auf der Xbox One natürlich auch gleich erstmal ein Gigabyte Patch runtergeladen wird, Day One. Also.
Vielleicht kommt ja noch einer dazu, weil ich, so wie ich es auch gelesen habe, ist es auch auf der PlayStation 4 ein bisschen buggy.
Ja, also ich will jetzt auch gar nicht, die Auflösung ist mir echt scheißegal, weil das Spiel sieht knackscharf und super aus, aber was mich zum Beispiel nervt, und das ist auch wie bei den Telltale-Spielen, so immer kleine Ruckler in den Zwischensequenzen, ja? Also das kann doch nicht so schwer sein, ja? Und wie gesagt, ein Call of Duty läuft immer flüssig, das läuft immer ab wie so ein geöltes Zäpfchen im Arsch und ist immer sauber und du hast da nie einen Schluck auf und so bei Assassin's Creed und jetzt hierbei, ich habe mir auch das Walking Dead für die Xbox One geholt, das läuft zwar besser als auf den alten Plattformen, wo ich es gespielt habe, aber immer noch so, ey Leute, was ist... Und ich weiß ja auch mal, bei Walking Dead ist das immer das Problem, der speichert so oft hinterher, weißt du? Der speichert ja immer die Abschnitte, die Save Points. Und immer wenn ich schon dieses Kreissymbol sehe für Speichern, manchmal speichert der ja innerhalb der Action-Sequenzen bei The Walking Dead, fängt der an, die Bildrate irgendwie immer zu ruckeln. Dann denke ich mir auch so, Leute!
Ich muss mir ja gerade vorstellen, wie du dir ein geöltes Zäpfchen so tief in deinen sauberen Arsch schiebst, dass du Schluck aufbekommst.
Ja, das ist ein Gedanken, den kannst du mit ins Wochenende nehmen. Nee, aber Assassin's Creed Unity ist...
Ja, jetzt bin ich gerade noch mehr geheilt.
Nee, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt langsam ein bisschen Angst und Sorge, weil ich glaube, Far Cry 4 wird auch wieder ein spielerisch und optisches Brett. Und ich glaube, Dragon Age Inquisition wird auch ziemlich geil.
Also.
Und dann ist noch GTA 5. Und das nervt mich jetzt gerade wieder, so dieses typische November-Problem, dass so viele Spiele so geil sind und eigentlich so viel Disziplin bringe ich aber auch nicht auf zu sagen, halt, stopp! Jetzt spielst du erstmal die nächsten Wochen nur Assassin's Creed Unity, bis du das jeden Stein umgedreht hast. Und letztes Jahr irgendwie durch diese Spieleflaute im letzten Herbst, weil die Launch-Titel ja alle so verkackt haben, da habe ich ja wirklich, glaube ich, Dezember und Januar 2 Monate lang fast nur Black Flag gespielt, weshalb ich das ja auch so durchkomplimentiert habe, ja, so aber, auf 100%.
Aber wir haben gerade doch, wann war das letztens eigentlich gesagt, dass es ja gar nicht so schlecht ist. Ich meine, es sind jetzt extrem viele Spiele auf einem Fleck, aber wenn man so zumindest so zwei Spiele hat, dass man immer wechseln kann, dann ist kommen die Ermüdungserscheinungen nicht so schnell
auf. Ich habe ja sowieso Glück, weil, guck mal, ihr müsst ja, ihr Nintendo-Fanboys, ihr müsst ja dann, ihr freut euch ja schon auf Toad, ja, und Smash Brothers und dann natürlich hier diesen Toad, der am 3. Januar oder so kommt. Wo ich passen kann. Und wenn dann im März, Februar diese komischen Bloodborne. Wie heißt das?
Bloodborne.
Der Dark Souls PS4. Kann ich auch ganz entspannt passen. Das heißt, für die ganzen November-Spiele habe ich jetzt mindestens 3 Monate Zeit.
Stimmt.
Nee, stimmt ja gar nicht, weil ja dann schon The Witcher. Ach nee, ist ja auch nicht dein Ding.
Ist auch nicht unbedingt mein Ding. Aber ich habe immer noch. Ich traue dir Sache nicht.
Witcher-Sache?
Dass das nicht dein Ding ist oder dass das was Gutes wird?
Dass mir das nicht so viel besser gefallen wird als Witcher 2.
Ach so.
Also du denkst, dass es dir besser gefällt?
Nee,
du weißt, ich bin doof.
Das ist verwirrend. Nee, ich glaube halt, dass ich, also The Witcher 2 hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Wo trotz Saskia... Die hätte ich gerne länger gesehen, aber...
Du bist irgendwie falsch.
Und,
Mir hat es beim zweiten Anlauf extrem viel Spaß.
Genau, und ich bin ja beim ersten Anlauf stecken geblieben quasi. Und ich habe den
Der erste Einlauf macht nicht so viel Spaß, aber beim zweiten Einlauf.
Ich habe halt die Sorge, alles, was mir so an The Witcher, an dieses komplizierte Kampfsystem mit den 3 Schwertern und dieses Fallen und diese Vorbereitung, alles, was.
2 Schwerter.
Dann gab es im ersten 3. Weiß ich nicht mehr.
Okay, den ersten.
Aber 2, okay, hast du gemeint. Also ich habe halt den Eindruck für mich, ich bin ja immer froh, wenn diese Rollenspielanteile auch wie bei Mass Effect reduziert werden auf, schlage ich ihm jetzt gleich in die Fresse oder schlage ich ihm später in die Fresse? Das ist so mein Rollenspielniveau, was ich gerne halten möchte. Aber wenn das so viel ist, so mit, du musst hier Zeichen machen, Tränke brauen,
dich vorbereiten. Was soll das für eine Spielregel sein? In welchen Spielen entscheidest du dich dann zwischen solchen Sachen?
Bei Mass Effect 2.
Oder bei Fallout.
Ja, aber kommst du noch hin, Johannes, kommst du noch hin? Hattest du doch bestimmt schon ein paar Renegade-Optionen, oder? Wo du
Unterhaltung.
Genau, ja.
Ach so, ja, aber es ist ja nicht so, dass viele Spiele sowas hätten.
Nö, also das, ich hatte ja im Endeffekt als Beispiel genannt, eben quasi für das ist das Maß an Rollenspiel, was mir manchmal reicht. Und ich mag nicht so dieses Überkomplexe, was The Witcher manchmal aufmacht. Und deswegen, ich glaube, das wird ein geiles Spiel, das wird viele Fans finden und zu Recht und so. Aber ich glaube, das ist halt, guck mal, es gibt auch so oft, ist ja wie bei Halo oder sonst was, wenn dir der erste oder der zweite Teil nicht schon nicht so gut gefallen hat, dann glaube ich halt, wird The Witcher 3 sich nicht so krass davon loslösen, als dass du sagen würdest, oh, jetzt macht es mir richtig Spaß. gibt doch so, weißt du, wenn dir Half-Life 1 nicht gefallen hat, dann Half-Life 2 wirst du deine Probleme haben. Wenn dir Bayonetta 1 nicht gefallen hat, brauchst du Bayonetta 2 nicht spielen, auch wenn das einen Metacritic-Wert hat von 120% oder so. Kannst du halt... Da vertraue einfach deinem Instinkt, weißt du? Wenn dir ein Spielprinzip so beim Anfang nicht zusagt, dann... Es gibt ja, wie gesagt, genug Sachen, die geil sind. Es wird auch Leute geben, die Unity nicht
gerne spielen werden. Das stimmt schon. Und da muss man sich wirklich disziplinieren. Man kann ja die Sachen mal anspielen.
Genau. So, aber
ich merke das zum Beispiel auch, Assassin's Creed 4. Also mir hat ja Assassin's Creed 1 nicht wirklich Spaß gemacht. Ja. Ich habe es ja tatsächlich trotzdem durch. Aber auch nur, weil es hieß, die anderen werden geiler. Und Assassin's Creed 4 fand ich auch ziemlich cool, weil mir das Szenario halt extrem zugesagt hat. So, weil ich das halt sehr, sehr stimmig fand und irgendwie ja auch Geheimnisse suchen immer geil ist. Aber irgendwann kommt der Faktor, wo ich das halt alles ein bisschen banal finde und dann ist vorbei.
Ja.
So, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich kann von dem Spiel nichts mehr erwarten. Und deswegen bin ich jetzt halt auch vorsichtiger und wähle lieber Bilder besser. Das ist auch der Grund, warum ich meine Sammlung halt, also gut, das, was ich verkaufe, das meiste habe ich durchgespielt. Aber da gilt wieder das alte Freiheit durch Verzicht.
Und ich meine
wenn
auch,
man immer denkt, dass man irgendwas spielen muss, weil einem das die
Wertung
so geil vorhypen sind, ja. Irgendwie, obwohl man eigentlich weiß so, ach naja, eigentlich ist das gar nicht so mein Ding, dann sollte man da vielleicht auch mal zustehen.
Wie gesagt, bei mir das dieses Jahr ganz krass bei Destiny der Fall, also wo ich auch diesem Hype so richtig auf die Fresse gefallen bin.
Es ging so, ich war nicht ganz so gehypt, aber inzwischen muss ich auch sagen, nee, ich lasse es jetzt. Ja. So, das kann man jetzt auch bei eBay finden, also wer jetzt noch ein günstiges Exemplar haben will, mein Destiny ist bei eBay zu finden.
Aber so wie du spielst, ja, ist zum Beispiel für dich auch Unity nicht unbedingt das Spiel, weil ich glaube, du würdest dich da auch wieder verzetteln. Ja?
Zeitlich oder was?
Ja.
Weil ich zu lange brauche.
Ja, weil du dann wieder
Das ist ja noch ein ganz anderer Faktor.
Weil du der Hauptstory wieder nicht folgst und dann wieder da was sammelst und so.
Ja. Kann also, man da eigentlich schwimmen? Gibt es irgendwie so ein paar Gewässer?
Das ist lustig, weil also in Paris ist ja diese Mittelinsel ist ja von Wasser umgeben, aber bin ich jetzt noch nicht. Ich denke mal, du kannst schwimmen, du konntest ja den anderen als auch schon schwimmen.
Ja. Tauchen wäre noch besser.
Ich finde jetzt jedenfalls, so eine Spiele sind einfach so total toll, wenn man so einfach weiß, okay, die hat man jetzt so die nächsten ein, zwei Monate auf der Pipeline, weil ich bin ja so einer wirklich, wenn ich diese Karte von Paris sehe, weiß ich schon so, boah, es gibt wieder was zu tun und hoffentlich habe ich genug Podcasts zum dabei hören. Ich finde sowas, das sowas finde ich manchmal, ich mag das, wenn du eine geile Hauptstory hast, aber ich mag es auch, mich in so Nebenaufgaben so ein bisschen so geistig so freilaufen zu lassen.
Mitunter mal entspannen. Ne?
Ja, genau,
entspannen. Aber ich brauche dafür wirklich viel zu lange, als dass ich dann nicht andere Spiele spielen wollte, die mir dann halt auch mehr geben, also die mir die Entspannung und aber auch eine gewisse Begeisterung geben. Also zum Beispiel muss man ja bei Mass Effect 2 schon wieder sagen, ich bin jetzt schon wieder irgendwie bei 20 Stunden fast. Okay. Und hab da noch nicht viel gerissen, ja. Ich hab da irgendwie auf der Omega alles mögliche
gemacht. Hast du schon die ganzen...
dann noch eine Nebenmission.
Hast du schon das die ganzen Loyalitätsmissionen für deine Crew gemacht?
Also ich werde für das Spiel wahrscheinlich so in Reinspielzeit noch viel länger brauchen als für den ersten.
Mhm. Das hast du meine Frage nicht verstanden, aber weil ich total wertvoll
bin. Nee, du hattest wieder Roboterstimme.
Ja, ob du die ganzen Loyalitätsmissionen für deine Crew schon gemacht hast.
Nee, wie gesagt, ich habe ja noch nicht so viel gemacht. Ich habe irgendwie ich habe irgendwie drei neue Crewmitglieder geholt und zwei davon sind ja eigentlich diese DLC-Figuren, glaube ich, Kazumi und der Said,
so heißt ja,
der.
Ja, dieser Söldner, ja.
Und Archangel halt. Und das war's. Und jetzt noch irgendwie so eine Nebenmission, die übrigens hier diese Overlord-Nebenmission mit der VI, die ein perfektes Beispiel dafür ist, wie technisch scheiße dieses Spiel auf der PlayStation 2 ist, weil das ist wirklich kein Witz, wenn du über diese Oberfläche fliegst, in diesem freien Gebiet mit diesem kleinen Hammer, du hast Bodentexturen, die sehen nach PlayStation 1 aus. Und das ist nicht übertrieben. Sie sehen wirklich nach PlayStation 1 aus. Und so aufmorphende Pflanzen, so ein bisschen wie bei Risen 2. Das ist einfach Hardcore. Also da weiß ich gar nicht, wer das abgesegnet hat. Also ich kann es nur wieder betonen, es ist wirklich nicht übertrieben. Man sagt es gerne mal, aber es sieht nach PlayStation 1 aus. So mit der Fernsicht so an den Wandtexturen, da passt dann wieder alles. So, aber die Bodentexturen, da dachte ich so, das gibt's gar nicht. Das sind so Pixel groß wie Spielfiguren in anderen Spielen, ne? Also, das wiederum ist übertrieben, aber
ich finde nur, und auf jeden Fall, das ist, glaube ich, auch ein gutes Schlussfazit für den Podcast, ist, wer nach diesem November nicht genau weiß, warum er sich eine neue Konsolengeneration ins Haus geholt hat, dem ist nicht mehr zu helfen, weil das ist jetzt die Zeit, wo wirklich die Spiele alle rauskommen, die die Eier auf den Tisch legen und sagen, hier, guck dir mal das an und schau dir mal die Grafik an. Und
ja, grafisch vor allen Dingen, ne? Du musst natürlich,
ja, natürlich.
Gucken, ob dich das spielerisch reizt.
Ja, so. Genau. Das aber ja, ich erwarte, ehrlich gesagt, spielerisch keine Revolution mehr. Die letzte Revolution, fand ich, war die Wii mit ihrer Bewegungssteuerung und ich erwarte jetzt nicht, dass Leute noch mit neuen Gameplay-Ideen so doll kommen.
Och, nur ja. Es gibt schon immer Weiterentwicklung. Das wird halt einfach passieren. So Innovationen passieren ja auch mitunter ein bisschen unmerklich, beziehungsweise du willst halt einfach das Gefühl haben, dass die Spiele auch nicht so auf der Stelle treten, ne?
Ja, so, aber die Geschichte.
Ubisoft scheint die eigene Spieleformel so extrem zu polieren jetzt erstmal, um da möglichst den geilsten Spaßfaktor rauszuholen. Aber irgendwann wird auch das den Leuten zu langweilig werden und da musst du halt irgendwie wieder das ein bisschen verändern.
Ja, aber ich meine, in einer Spielwelt, wenn du so, nehmen wir mal an bei Assassin's Creed und bei GTA 5, wo du so halt Third Person hast und du hast Figuren, die so ziemlich fast alles können, was sie in der realen Welt auch können, dann kannst du damit so ziemlich jede Geschichte erzählen, die du erzählen willst. Und das ist doch schon mal ganz praktisch, weißt du? Du hast.
Na, gerade zum Geschichtenerzählen taugen ja nur Open-World-Spiele eher bedingt.
Ja, finde ich, ja, sie geben noch einen ganz guten Background, doch. Also.
Ja, ja, du kannst damit auch einiges anstellen, das versuchen oft die Entwickler nicht so viel, wie sie vielleicht sollten. Und das ist zum Beispiel ein Faktor, wo sich das noch entwickeln kann, ne?
Ja.
Also so die Offenheit, die freie Spielerentscheidung zu mischen mit gutem Storytelling, das aber vielleicht auch einfach Videospiel-Storytelling ist und vielleicht mehr darauf basiert, was du erlebst und nicht, was dir das Spiel wirklich erzählen will an sich. Gibt es natürlich zum Teil schon, aber vielleicht kann man das auch noch auf eine neue Ebene bringen. Also ich glaube, da gibt es schon noch Entwicklungen, die durchziehen können. Aber klar, wenn du erstmal so Grafikpower jetzt haben willst und dazu gute Spielerlebnisse auf etablierten Formeln, sieht das ja wahrscheinlich ganz gut aus jetzt im November.
Und es ist ja auch schade, weißt du, weil das, zum Beispiel bei Call of Duty, dass das halt, es baut so interessante Welten nach. Die Schauplätze sind teilweise wirklich super interessant, auch so was die ganze Zukunftstechnik angeht, ja, auch die Gadgets, aber auch so die Umgebung, ja, so was so für, wie die Autos aussehen, wie die Computerdisplays aussehen und sowas. Super viele Details, von denen du natürlich fast nichts mitbekommst, weil du ja alles nur zerballerst in den Levels und immer so go, 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 ja, immer so von einer Ecke zur anderen rennst. Und deswegen,
das ist wie bei einem Film eigentlich.
Ja, und deswegen finde ich ja zum Beispiel, bin ich ja dankbar, wenn du wie bei Assassin's Creed Unity so viele Nebenaufgaben hast, weil ich dürste ja danach, Gründe zu haben, mich lange in dieser Welt aufzuheben, weil ich die viel zu schön finde, um wieder so nach 5 Stunden zu sagen, so, ciao Paris, das war's, danke.
Das ist aber wirklich, wirklich ein Faktor, ne, wo Videospiele halt einfach extrem punkten. Ne?
Ja.
Also nehmen wir auch mal tatsächlich jetzt wieder mal Mass Effect, das dann wirklich ein verdammt gutes Universum hat. So, ja, andere Spiele, nimm auch dein Assassin's Creed Unity. Er hat halt eine schöne, großgestaltete Welt, die du halt einfach lange erforschen kannst, so wo du dich halt, also wo du wirklich halt Zeit erlebst und verbringst, so teilweise auch so, finde ich das bei Open-World-Spielen immer wie GTA, so wo es ist wie ein bisschen Urlaub machen, aber auf jeden Fall wirklich viel Wert hast, also da viel, viel Zeit und Erlebnis rausziehst aus diesem ganzen Art-Design, wie diese Welt gestaltet ist, während halt so in Filmen wird es ja auch mit viel Aufwand so diese Welt so ein bisschen gezeichnet und Kulissen gebaut und ein visueller Stil dann gefunden und nach 2 Stunden ist dieser Film vorbei.
So, ja.
Und es wird halt alles nur gemacht für diese Szenen, die du dann auch siehst.
Ja.
So, nicht die du selber irgendwie erkunden kannst, sondern halt einfach nur das, was dir vorgesetzt wird. Und da muss ich sagen, das muss doch für Designer inzwischen viel befriedigender sein, irgendwie an Videospielen rumzubasteln.
Ja, wie gesagt, ich glaube halt, das Problem ist, dass die Designer halt nicht die Hoffnung vielleicht haben, dass die Spiele, die sie machen, halt in 10, 20, 30 Jahren immer noch gespielt werden, so wie ein Filmemacher vielleicht, der einmal so der Pater macht, sicher sein kann, dass er quasi einen Film geschaffen hat, der noch, oder George Lucas mit Star Wars, der halt noch in 50 Jahren geguckt wird. Also
ja, na, da bewegen wir uns aber auch so langsam ein bisschen drauf zu.
Gerade so,
dass die Spiele auf einen Status kommen, wo du sagst, so, das hält halt immer länger an. so, ja, genau, die Spiele noch spielen kann.
Sie veralten jetzt auch nicht mehr so richtig, weil ich kann mir kaum vorstellen, wie die jetzt so du bist jetzt so nah an diesem überstrapazierten Wort Fotorealismus, dass wenn du da jetzt sozusagen 99% erreicht hast, kannst du ja optisch nichts mehr drauflegen. Ja, dann.
Ja, und vor allen Dingen wird halt, und das meine ich ja dann auch, das Art-Design wird halt immer wichtiger. Das hält halt so Spieler auch frisch, weil dadurch eine gewisse Stimmung rüberkommt. Und ich glaube, dass Videospiele gerade so für angehende Designer einfach so mit das reizvollste Medium sind. Deswegen findest du auch immer mehr so Frauen, die ja gerne auch sich in der Kunstrichtung da orientieren, in so Videogame-Design-Studiengängen. Ja,
wo du sagen würdest,
das ist irgendwie nur so ein Männerthema. Aber ich glaube, Videospiele sind inzwischen echt eine der beliebtesten Plattformen so für Designer.
Einfach. Wenn sie nicht andauernd Morddrohungen kriegen. Ja,
visuelle Designer. Ja. Ja, gut, die macht ja jetzt nichts Künstlerisches da in der Richtung. So,
es geht ja auch nicht um die Sarkeesian. Das waren ja auch Spieldesignerinnen, die da Morddrohungen bekommen haben.
Ja.
Also,
was waren denn das schon wieder für Idioten?
Ja, das einfach mal nachgucken. Wir können dir das nicht immer noch alles erklären. In diesem Sinne, während Johannes jetzt sich nochmal im Internet schlau macht, was Gamersgate für Auswirkungen auf weibliche Spieldesignerinnen hatte, inklusive Morddrohungen, wünschen wir euch ein schönes Novemberwochenende, wie gesagt.
Zum Abschluss will ich.
Saskia möchte euch kein schönes Wochenende wünschen.
Ja, ich will nur, wir haben nämlich einen Area Games Clan bei der PlayStation 4, die mit vollem Stolz mir verkündet haben, dass sie den Destiny Raid geschafft haben. Und irgendwie als erste von was, weiß ich jetzt nicht, aber hier steht nur als erste überhaupt. Und das ist der Mr. Way, der Razza, Scorpion 242. Mhm. Slim LK, Monster Matcha und Horst 19. Alles PSN-Namen.
Horst 19 ist mir schon am sympathischsten von den ganzen Namen.
Also falls noch jemand in diesen Clan beitreten will, der so spitze spielt, es gibt noch ein Destiny-Exemplar auf eBay. Möchte ich nur noch mal erwähnen haben.
Ja.
So viel dazu.
Dann könnte ich meine scheiß digitale Hüter-Edition irgendjemand übertragen. Ich würde es tun, aber das lässt die Technik leider nicht zu.
Ich tue einfach so, als hätte ich es verstanden, aber es ist nichts angekommen.
Ja. Achso, war auch nicht so wichtig. Einfach zustimmen.
Ich glaube so langsam, es liegt an dir. Ja, und deiner auch. Verbindung.
Okay, ich gucke mir die Verbindung nochmal an. Jetzt. Ich meine, ich habe jetzt in den letzten Tagen gewechselt auf WLAN, aber daran kann es eigentlich nicht liegen, weil es war ja vorher schon teilweise so schlecht. Aber das
ist eine gute Gelegenheit, Tschüss zu sagen, solange dich noch Leute verstehen.
Genau, in diesem Sinne. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende, hören uns nächste Woche wieder zum Area Games Cast. Bis dahin sagen Tschüss, Johannes Krohn.
Tschüss.
Und Saskia Tudium.
Tschüss.
Und Alexander Vogt. Mein Gott.
Tschüss.